Ja, herzlich willkommen im Management 2.0 Podcast, Episode 37. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier sitzen, der auch schon öfter in diesem Podcast war. Erzähle ich auch gleich noch wo und wann. Und zwar ist das die Katharina Krenz von Bosch. Grüß dich.
Hi Simon, danke für die Einladung.
Gerne. Ich habe es hier mal rausgeschrieben, in der 14. Episode schon. Da haben wir nämlich im Enterprise 2.0 Summit mal was gemacht. Dann warst du mit dem Ben Ellermann schon mal da. Da haben wir auf der CeBIT über das Thema Community Management gesprochen, Episode 22. Und du warst in der Aufzeichnung der Panel-Diskussion vom Wallcamp, Episode 33, wo ihr mit verschiedenen Unternehmen darüber gesprochen habt, wer denn sich bei Woll von wem was abgeschaut hat.
Stimmt, ich erinnere mich. Siehst also, du, das habe ich gar nicht als Podcast wahrgenommen, weil das so eine nette Diskussionsrunde auf der Couch war.
Genau, das war auch eigentlich kein Podcast, sondern war eigentlich der Mitschnitt für das Video, aber ich habe das dann hinterher als Podcast veröffentlicht und das werden wir in den Shownotes auch verlinken. Genauso wie du ja jetzt in Vergangenheit in ganz vielen Podcasts zu Gast warst. Erst einmal im Firmenfunk, beim Leonid, dann Digitalk. Da gar nicht eine Episode geschafft, sondern zwei gebraucht. Dann habe ich dich gehört in einem YouTube-Video mit der Isabelle de Klerk. Und auch da habe ich mir gedacht, also auf die einzelnen Themen im Detail, da verlinkt man einfach auf die Podcasts. Was ich mal spannend fände, wäre einfach mal so diese große Linie. Also wie bist du dazu gekommen? Was waren so die Stationen? Ich habe von meiner Wahrnehmung und unserer gemeinsamen Reise drei da mal notiert, nämlich das ganze Themenfeld Enterprise 2.0 bei Bosch, danach dann das Community Management und jetzt neu und sehr präsent Working Out Loud. Und da wollen wir mal so ein bisschen durchsprechen, was da die Erfahrungen sind.
Danke. Ich würde mich tatsächlich freuen, mal die gesamte Story zu erzählen, einfach weil ich habe das Gefühl, aktuell stehe ich nur noch für Working Out Loud. Und das ist aber historisch gewachsen. Und ich könnte mir vorstellen, oder ich werde auch immer wieder gefragt, Digital Collaboration, also wie kommt man denn da überhaupt hin? Wie kann sowas funktionieren? Und wie dockt man solche Themen aneinander an? Und ich finde das, glaube ich, ganz nett, tatsächlich mal von Anfang an zu erzählen, wie sich das historisch entwickelt hat und warum das auch Sinn macht, von meiner Perspektive aus, solche Themen so aufeinander aufbauen zu machen.
Ja, genau. Also ich bin auch mal hergegangen und habe einfach mal in dein LinkedIn-Profil geguckt.
Oh Gott. Ne,
wenn man sich bewirbt, ist ja der Lebenslauf ist nicht alles, aber der ist ja schon mal sehr imposant. Und ich würde den einfach mal so durchgehen und dann kannst du sozusagen aus deiner Sicht auch nochmal erzählen, wie für dich die Reise sich so angefühlt hat. Das Erste, was ich spannend fand, ich nenne natürlich nicht dein Geburtsjahr, aber du liegst ein Jahr neben dem Digital Native, also so ähnlich wie ich auch. Bist du auch kein Digital Native, ich bin noch viel älter, aber du bist sozusagen knapp dran.
Ja, aber sag's ruhig dazu, ich bin eine 79 Geborene,
genau.
Die ohne Internet aufgewachsen ist, tatsächlich.
Genau, also du hast ja bei der Jenny im Podcast auch erzählt, du hast noch mit deinem Papa und dem Modem geräuschen und geh mal aus der Telefonleitung, das hast du noch erlebt.
Natürlich.
Wahrscheinlich Amateurfunk und Akustikkoppler und in Mailboxen einwählen nicht mehr.
Nein. Nein, da bin ich auch zu technikinaffin für.
Okay. Aber du bist sozusagen von Anfang an auch in den digital Zaubertrank gefallen, quasi.
Bin ich. Wir haben C64 zu Hause noch gespielt mit Pac-Man und Pong, glaube ich, war das erste Spiel.
Okay.
Super.
Sehr geil.
Ganz großartig. Ja, ja. Ich war damals mit Hand-Auge-Koordination schon nicht schnell genug dafür. Ich habe mich aber tatsächlich wirklich dafür interessiert, wie mir das helfen kann, mein Leben leichter zu machen. Mhm. Und wahrscheinlich bin ich deshalb auch überall die Station, die du gleich wahrscheinlich weiter aufzählst, dahin geraten, wo ich heute bin. Einfach weil ich glaube, Menschen, die durch die Veränderung durchgegangen sind, sind gute Wegbegleiter und Brückenbauer. Ja, weil sie verstehen die Welt noch ohne. Ich habe noch eine vollanaloge Mutter zu Hause, meine Mom. Und ich weiß, wie die Welt ohne aussieht. Ich weiß aber, welche Hilfestellung sie geben kann, wenn man sich damit auseinandersetzt und beschäftigt. Und ich weiß, wie es ist, wenn man versucht, sich das so individuell wie möglich einzurichten.
Und du hast dein C64 noch zu Hause oder ist er mittlerweile ausgemustert?
Ach, du, der ist, ich glaube, schon ganz lange ausgemustert. Ich habe noch einer Playstation zu Hause.
Da habe ich schon ein Weihnachtsgeschenk für dich.
Super. Ich weiß nicht, ob sie noch geht, aber ich kenne die Kiste. Ich weiß, wo sie steht.
Ja, also dann gehen wir die mal durch. Ich habe hier notiert, 2005 bist du zum Bosch gekommen als Administrative Assistant der Produktionsleitung. Bis 2012 habe ich gelesen, Diplom Community Manager und Diplom Social Media Manager. Interessant, Social Media Akademie.
Ja, in Mannheim, extern ausgebildet tatsächlich.
Wow.
Ja.
Man sagt ja immer so, im informellen Lernen braucht man sowas nicht wie Diplom, aber das ist so eine Grundausbildung oder sich mit dem Thema mal grundsätzlich zu beschäftigen, ist nicht verkehrt, sagst du.
Du, vielleicht ist das so ein bisschen Firmenkultur, aber bei uns war lange Jahre sehr wichtig, wie gut du auf dem Papier bist und dass du nachweisen kannst, dass das, was du sagst zu können, dass es dafür ein Zertifikat gibt. Mhm. Ja, das war tatsächlich, und damals gab es, war die Social Media Akademie in Mannheim, glaube ich, die einzigen, die auch über Monate hinweg solche Online-Zertifizierungskurse überhaupt angeboten haben, on the job. Ne? Community Management, Social Media Management, das hat 9 Monate gedauert, diese Ausbildung.
Wow. Das heißt, das war die Zeit, bevor es sowas wie diese Aktivitäten beim Bundesverband Community Management auch gegeben hat.
Definitiv. Heute bildet der Bundesverband aus, bin ich sehr, sehr stolz drauf, dass ich damit beschäftigt wird. Damals war da nicht viel zu finden auf dem Gebiet.
Dann habe ich eine Station 2012 bis 2013. Muss uns vielleicht gleich mal ein bisschen helfen, was das heißt im Detail. System Consultant, Enterprise 2.0 und Social Business.
Ja, wonderful. Systemberater bin ich bis heute tatsächlich. Das ist mein ERA-Profil. Mhm. Systemberater 3, laut ERA. Das heißt, für alle, die sich mit IG Metall auskennen.
Das ist wie internes Consulting quasi, oder?
Genau. Ja. Genau. Das ist interner Berater.
Und die gibt es dann zu verschiedenen Themen, und Enterprise 2.0 und Social Business war quasi eure Umschreibung für soziale Medien, die ihr bei Bosch dann zu dem Zeitpunkt eingeführt habt. Da kommen wir nachher auch noch im Detail drauf.
Genau, richtig. Ja.
Dann habe ich gesehen, 2013 ein Certified Community Manager.
Ja, ich war tatsächlich in meinem eigenen Kurs Teilnehmer und habe mich zertifizieren lassen.
Das heißt, du hast den Kurs gestaltet und dann die Prüfung bestanden?
Ja, ich war nicht die Beste, interessanterweise. Das ist immer noch ein Running Gag. Elton Trude, wer sie kennt, hat tatsächlich das ja mit uns gemeinsam entwickelt und auf die Straße gebracht. Und die war damals meine Trainerin und hat mir ganz schön Feuer gemacht. Halleluja.
In der mündlichen Prüfung dann, oder musstest du schriftlich machen?
Wir haben die schriftlich gemacht tatsächlich. Es gab eine Einzelaufgabe und eine Teamaufgabe. Können wir gerne später mal drüber reden, über die 10 Wochen Zertifikatslehrgang zum zertifizierten Corporate Community Manager, also zum internen Community Manager, die Ausbildung.
Sehr gut, 3. Diplom in dem Feld. Dann habe ich 2013 bis 2015 Lead Corporate Community Manager oder Community Management. Das stellt man sich vor als jemand, der in der Organisation dann das Thema treibt, verantwortet, dafür sorgt, dass andere Leute auch Community Manager werden.
Genau, und gleichzeitig noch als Rollenvorbild tatsächlich auch in der Rolle des Community Managers unterwegs ist.
Also so ein bisschen wie, wenn man so ein Guide-Netzwerk hat, wie derjenige, der das Guide-Netzwerk betreibt. Also man hat im Zentrum Menschen, die das weiterentwickeln, die Vorbild sind, und andere, die sozusagen dann auch qualifiziert werden und sich in diese Rolle reinentwickeln.
Genau, richtig. Ne? Der so ein bisschen das Netzwerk zusammenhält, das mit frischen Informationen versorgt. Auch viele der Aufgaben, die das Netzwerk selbst nicht übernehmen kann, wie zum Beispiel permanent am Puls der Zeit sein, gucken, was geht extern, was machen andere Unternehmen. Also diese Informationen aufbereitet, adaptiert, in das Netzwerk einspielt und natürlich das, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut, aus dem Netzwerk wieder aufnimmt, wieder in unsere Konzepte, in unsere Tools mitnimmt, auch dafür sorgt, dass das, so wie wir arbeiten, sich in der Toollandschaft widerspiegelt und tatsächlich mit Hilfe dieses Netzwerks dann das Thema auch immer weiterentwickelt.
Dann habe ich eher hier 2014 bis 2018 hast nochmal die Schulbank gedrückt, hast einen Bachelor gemacht, Medien- und Kommunikationsmanagement. Ich erinnere mich da an den ein oder anderen Facebook-Post, wo du am Wochenende schuften musstest.
Ja, mach mal 2019 draus. Ich werde dieses Jahr leider immer noch nicht fertig.
Nein,
das Gute ist, wenn man das berufsbegleitend macht, hat man 6 Jahre Zeit, und ich glaube, ich werde die auch ausreizen. Ich bin jetzt im 5. Jahr und werde noch ein bisschen brauchen, bis ich diese Thesis geschrieben kriege.
Ich dachte, ich kann beglückwünschen, aber dann drücke ich die Daumen.
Dankeschön. Wie letztes und vorletztes Jahr auch schon, ich weiß.
Genau, dann 2015 bis 2016 steht bei dir drin, Enterprise 2.0 Topic Owner and Chief Community Manager, Initiative Digital Transformation, allerdings bei Diesel Technologies.
Genau, ich bin nochmal zum Diesel zurückgewechselt für ein Jahr.
Für die, die das nicht kennen, also vielleicht ganz kurz, Bosch ist wie groß und wie intern strukturiert und wo hängt da Diesel?
Genau, also Bosch ist Stand heute 402.000 Menschen groß, weltweit in über 60 Ländern vertreten, in 4 großen Unternehmensbereichen. Und ich glaube, der bekannteste aus dem Automobilzuliefererbereich, wo Bosch natürlich stark vertreten ist, neben den Mobility Solutions, Industrial Technology, Energy and Building und Consumer Goods, wie sich das tatsächlich im Bosch-Jargon auch anhört, ist Diesel nach wie vor mit der größte Unternehmensbereich. Ich war da vorher schon mal im Fertigungsumfeld, habe mich da auch mit Enterprise 2.0 beschäftigt. Und der Dieselbereich war damals einer der Bereiche, die für sich selbst ein Digital Transformation Projekt hochgezogen haben. Und da dachte ich oder hatte die Idee, dort die Gesamtverantwortung für das Thema Enterprise 2.0 nochmal zu übernehmen, nachdem sich das Projekt schon weiterentwickelt hat. Aber da kommen wir auch gleich zu.
Okay.
War aber nur eine einjährige Station. Ich bin dann wieder zurückgegangen ins Zentralprojekt. Da kommst du jetzt dann wieder dazu, Simon.
Ja, genau. Also ich habe noch als letzte Station, da kommen wir aber nachher auch noch drauf, 2017 bis heute. Das ist, womit du, glaube ich, heute sehr stark wahrgenommen wirst. Dort steht Senior Consultant New Work and Digital Collaboration, besonders aber auch Lead Working Out Loud Initiative bei Bosch. Aber das ist ja eine unserer drei Hauptstationen, durch die wir dann gehen. Ich habe mal so ein bisschen in den Folien, die es öffentlich verfügbar gibt, geguckt. Und das früheste, was ich gefunden habe, war ein Foliensatz 2012 von dem Erik Wüster, wo es quasi darum ging, die ersten Schritte von Bosch im Bereich Enterprise 2.0, wobei, wenn Folien irgendwo im Internet sind, sind das ja meist nicht die ersten Schritte. Also dort wurde beschrieben, wie ein Tool ausgewählt wurde, IBM Connections, was dann als Bosch Connect platziert war. Und da war auch schon die Rede von Enterprise 2.0, das ist sozusagen nicht nur Technologie, sondern es gab so ein Rad mit vier Quadranten, Technologie, Richtlinien, Führung und Organisation. Also hat man schon so gemerkt, oder ihr habt gemerkt, oder euch war klar, das ist quasi mehr als sozusagen nur Technologie. Aber wie war denn da dein Weg? Also was war so die Zeit vor 2012? Wo hattest du den ersten Berührpunkt mit Web 2.0, sozialen Medien bei Bosch oder Wikis? Oder wie ging das los?
Also los ging es tatsächlich ganz privat. Ich bin ja 2005 von Braunschweig nach Plochingen gezogen. Das sind mal kurz 600 Kilometer.
Das ist Baden-Württemberg, Plochingen?
Plochingen ist Baden-Württemberg, genau. Das ist knapp 30 Kilometer von Stuttgart entfernt, so ein bisschen Richtung Tübingen raus, am Albrand. Mhm. War ein interessantes Highlight. Ich kam aus dem Mittelstand, Informatik und Mikroelektronik, hatte ich vorher gemacht als Direktionsassistentin und bin dann als Assistentin des BU-Leiters in Plochingen eingestiegen. Und aufgrund einer Fernbeziehung. Und war dann plötzlich in Plochingen sehr alleine. Damals gab es, und du kennst das wahrscheinlich noch, newintown.com.
Ja. Gibt es heute gar nicht mehr.
Das gibt es noch. Und OpenBC, das heutige Xing.
Ja, okay, das war relativ neu.
Das war der Xing-Vorgänger. Ja. Und dadurch, dass ich plötzlich jede Menge Zeit hatte und meine Freunde vermisst habe, bin ich tatsächlich in der Online-Welt angekommen und wurde da schon aktiv als Community Manager. Und als dann 2010, da war ich dann schon nicht mehr beim Aftermarket in Plochingen, sondern schon bei Diesel, Diesel Commercial Vehicle damals, als Assistentin des kaufmännischen Produktleiters in einer Business Unit. Als dann er plötzlich irgendwann vor mir stand und meinte, Mensch, da ist jetzt dieses Leadership-Event und da geht es um Cloud Computing. Was ist denn überhaupt Cloud Computing? Und ich irgendwie in diesem Raum gefühlt die Einzige war, die die Hand gehoben hat und gesagt hat, okay, ich weiß, was das ist. Und dann die Diskussion losging mit, was ist denn Social Media? Mhm. Und ich gedacht habe, oh Gott, wo leben wir denn hier? Das ist doch, also.
Ne? Konntest du die Hand heben und sagen,
2010,
ich weiß was.
Ja. Simon, 2010. Ne? Also 2010 war Facebook schon da.
Ja.
So, und so ging das bei uns tatsächlich los, dass mein Chef angefangen hat, sich mit diesen Themen zu beschäftigen und irgendwann auch vor mir stand und meinte, Mensch, Frau Perschke, damals hieß ich noch Perschke, wir müssen da was machen. Social Media, das müssen wir intern im Unternehmen machen. Mhm. Weil wir damals einfach schon die Situation hatten, dass wir in allen Diesel-Geschäftsbereichen natürlich auch Mitarbeiter aus dem Commercial Vehicle-Bereich hatten, aber gar nicht genau wussten, wie wir mit denen kommunizieren können.
Mhm. Ja.
Das heißt, so eine E-Mail-Kommunikation ist eine sehr unschöne 1-zu-N-Kommunikation und nicht wirklich dialogfähig. Und wir wollten damals schon mit der neuen BU-Strategie, also Business-Unit-Strategie, die Leute erreichen und wenn es geht, irgendwie auch einbeziehen. Und da kamen uns diese Web 2.0-Mechanismen natürlich sehr gelegen. Und wir haben dann überlegt, okay, wie können wir die nutzen? Haben wir die Möglichkeit, über Xing, über eine Xing-Gruppe was zu machen? Haben wir die Möglichkeit, mit einem eigenen Tool zu arbeiten? Was gibt es denn für Möglichkeiten in der Bosch-Gruppe? Was gibt es für Tools? Und so fing das im Endeffekt an. Und interessanterweise durch meine alten Kontakte in den Aftermarket, aus dem ich ja da gekommen war, die haben angefangen, erste Experimente mit Jive zu machen. Mhm. Also mit der Jive-Software. Mhm. Noch auf einem Server unterm Schreibtisch.
Der Enterprise Social Network, für die, die es nicht kennen sollten.
Genau, richtig. Ja. Danke. Enterprise Social Network oder so wie wir dazu sagen, eine Digital Collaboration Plattform. Also einfach eine Plattform, die viele Funktionalitäten vereinbart, wo ich ein Profil habe, wo ich mich vernetzen kann, wo ich mich taggen kann und wo ich dann, und bei Jive hieß das Spaces, heute bei IBM Connections nennt sich das Communities, aber von der Idee genau das Gleiche. Ich habe wie einen virtuellen Raum, wo ich verschiedene Funktionalitäten nutzen kann, um effizienter zu arbeiten und zwar in einem Dialog und nicht in einer Einbahnstraßenkommunikation.
Im Prinzip wie eine Facebook-Gruppe oder eine Xing-Gruppe, aber intern.
Genau, richtig. Ja. Ne? Und ich hatte dann Glück, wir durften dann bei Jive mitmachen, durften mit Diesel Commercial Vehicle dort die ersten Communities eröffnen und durften tatsächlich anfangen zu experimentieren. Das war 2011. Mhm. So, und Ende 2011 lernte ich dann sehr nette Kollegen kennen, die dann das Zentralprojekt gegründet haben im Januar 2012. Und zwar das Zentralprojekt, das sich nannte Enabling Enterprise 2.0 at Bosch. Die tatsächlich dann, und da kommt wahrscheinlich der Foliensatz her, den du entdeckt hast mit Erik Wüstner, der war nämlich Teil dieses Teams, die sich damit beschäftigt haben, für Bosch global eine Lösung, eine technische Lösung anzubieten und sich damit zu beschäftigen, wie können wir Web 2.0 Technologien effizient im Unternehmen nutzen und nutzbar machen.
Und gab es im ganzen Intranet vorher schon was? Also wahrscheinlich habt ihr auch so ein klassisch redaktionelles Intranet, was mit Use bespielt wird, von der Unternehmenskommunikation. Habt ihr sowas wie ein Wiki oder irgendwie so Frühformen, Blogs und Wikis gab es ja schon so ein bisschen vor diesen Enterprise Social Networks. Hatten die da schon was? Oder?
Ja, das gab es tatsächlich alles schon. Wir sind historisch bedingt, glaube ich, schon immer oder schon sehr, sehr lange mit Confluence Wiki unterwegs.
Bis heute?
Bis heute, auch bis heute, nennt sich, haben wir allerdings umbenannt. Ne? Also bei uns heißt das heute Dokupedia, ist tatsächlich gang und gäbe für viele, viele Projekte, für ganz viele Themen bei uns. Gerade wenn ich mich informieren will, zu ein prominentestes Beispiel Office 365. Ich habe gerade gesucht, wie ich einen neuen SharePoint Explorer einrichten kann bei mir. Das finde ich tatsächlich in Dokupedia. So, einfache Navigation, allerdings ohne viele Social Features. Und das haben wir damals vermisst, auch das Intranet. Wir haben auch bis heute immer noch separat ein Intranet. Eher statisch, eher unbeweglich. Und nicht jeder kann tatsächlich sich dort beteiligen. Wir haben heute, Gott sei Dank, was mich sehr freut, ein Intranet, das mit vielen Social Features ausgestattet ist und auch mit unserem Bosch Connect, wie wir heute zu unserem Social Network sagen, also mit vielen Verbindungen versehen ist. Das heißt, wenn ich einen Artikel, einen redaktionellen Beitrag im Intranet like, dann sieht man das in meinem Activity-Feed. Wenn ich da was kommentiere, kann man das auch in meinem Activity-Feed sehen. Ja. Ist aber nach wie vor von den Social Features, von dem wirklichen Dialog, so wie ich mir das vorstelle als Mitarbeiter, bin ich auf Connect besser.
Also es ist quasi so, wie wenn man es jetzt im Internet vergleicht. Das eine ist eher so wie Spiegel.de, wo ich eher Nachrichten oder offizielle Informationen konsumiere. Das andere ist eher wie Wikipedia, wo man auch mal umfassender dokumentiert, aber die einzelnen Personen gar nicht so im Vordergrund stehen. Genau. Und das dritte ist eher wie Facebook oder LinkedIn, wo ich Gruppen bilden kann, mich vernetzen kann, mein Profil pflegen kann, Informationen teilen kann.
Genau, aber mit einem Fokus auf effizienter Zusammenarbeit, ganz was klar. Mir an der Stelle wirklich gut gefällt.
Ja, deswegen nutzt man diese Beispiele wie Facebook auch immer nicht so gern, weil alle sofort an wir teilen Bilder unserer Kaffeetasse denken.
Dafür ja, genau, das Essen.
Aber von der technischen Funktionalität sozusagen
ist genau, es. Genau, richtig.
Ja. Okay, das heißt, die haben das dann ausgewählt, 2012. In der Präsentation hat man gesehen, da wurde dann Jive auch nochmal auf den Prüfstand gestellt. Du hast gerade schon gesagt, ist es dann am Ende nicht geworden. Also das Projekt hatte die Aufgabe, sozusagen eine Technologie auszuwählen, die dann für ganz Bosch eingeführt wird.
Genau.
Und wie der Projekttitel sagt, Enabling sozusagen auch nicht nur den Fokus hat auf, wir stellen das Tool hin und dann können die Leute damit machen, was sie wollen, sondern auch die Menschen zu befähigen, damit umzugehen.
Plus die Organisation, soweit die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass dieses transparente virtuelle Arbeiten über sämtliche Hierarchiegrenzen und Bereichsgrenzen und Ländergrenzen hinweg überhaupt auch erst möglich wird. Bosch ist fast 150 Jahre alt, darf man nicht vergessen. Wir sind historisch natürlich gewachsen und kommen eher aus dem Industriezeitalter. Dieses vernetzte, öffentlich transparente Arbeiten, Wissen teilen, gemeinsam an Inhalten arbeiten, das ist jetzt nichts, was schon vor 10 Jahren Standard war.
Und mit Organisation befähigen, meinst du jetzt eher sozusagen so Regeln schaffen, Richtlinien schaffen oder eher Menschen entwickeln, Fähigkeiten in die Breite bringen?
Beides tatsächlich.
Beides. Ne?
Also wir haben natürlich sehr, sehr viel auch mit Regelwerk zu tun gehabt, um eine Betriebsvereinbarung für Bosch Connect ins Leben zu rufen, um natürlich uns mit Regeln und Vereinbarungen, wie nutze ich das Tool, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, wie spielt das zusammen mit den Bosch-Werten, wie spielt das zusammen mit den Bosch-Unternehmensleitlinien, mit dem Zielbild, mit der Strategie, also um genau diese Arbeit auch zu machen. Das war für uns von Anfang an sehr wichtig, nicht nur eben, wie du es gesagt hast, das Tool hinzustellen und dann zu hoffen oder zu glauben, dass das einfach so funktioniert und jeder das auch gleich richtig nutzt, sondern wirklich einen Fokus sehr umfänglich auf das gesamte Umfeld zu richten mit der Frage, wie wollen wir eigentlich in Zukunft zusammenarbeiten, wie wollen wir miteinander umgehen und wie verändert sich technologiegetrieben genau diese Welt?
Jetzt habt ihr ja wahrscheinlich wie viele Unternehmen auch neben diesen Intranet-Plattformen, die du genannt hast, eine Welt aus E-Mail und Dateien, wo es ja oft so Slogans gibt, E-Mail ist, wo das Wissen zum Sterben sich hinlegt. Aber ich vermute mal, dass es das bei euch auch gibt. Und was ich recht frühzeitig gesehen habe, ich glaube, ihr habt euch beim EFQM Good Practice Award mal beworben, waren so Use Cases oder Anwendungsfälle. Du hast, glaube ich, mal gesagt, ihr hattet über 20. Der eine ist bei mir besonders hängen geblieben, wo er quasi mal darstellt, wie ein bestimmter Prozess, ein Abstimmungsprozess, der über E-Mail bisher lief, der bisher 4 Wochen gedauert hat, irgendwie auf wenige Tage runtergegangen ist. Also war das so euer Weg, Leuten zu erklären, wie man damit effizienter arbeiten kann, indem bestehende Prozesse, die ich in meiner täglichen Arbeit mache, einfach für mich bequemer, einfacher, innovativer sind?
Auch. Also ich glaube, das war zweigeteilt. Wovon du redest, lustigerweise, das war mein Prozess. Damit hatte ich dann Zugriff auf das System. Wir haben 2012 bis 2013 erstmal das System evaluiert und pilotiert. Das heißt, wir haben Gruppen, wir haben uns im Endeffekt für IBM Connections entschieden. Das muss man vielleicht dazu sagen, mit einer sehr, sehr starken Community-Komponente. Das heißt, wir haben im Pilotstatus, um rauszufinden, was bedeutet das denn für uns? Was müssen wir denn für Regeln überhaupt schaffen? Was ist überhaupt notwendig, um diesen Betrieb sicherzustellen? Was brauchen wir für die Betriebsvereinbarung? Haben wir im Endeffekt Teams und Projekte angesprochen, die einen ganz konkreten Anwendungsfall haben, um das System zu testen. Mhm. Ja? Mhm. Wir haben damals, ich glaube, mit knapp 5000 Leuten und 26 sogenannten Leuchtturm-Anwendungsfällen, also die Lighthouse-Use-Cases im Bosch-Jargon, angefangen zu experimentieren. Und dieser Prozess war einer davon. Ja. Das heißt, wir haben ganz bewusst, ganz vielfältig sehr unterschiedliche Themen ausgewählt, die wirklich auch diese Plattform testen. Was kann das Ding? Was braucht das Ding? Ist das überhaupt für uns geeignet? Und daraufhin, und das ist, finde ich, eine der Besonderheiten, auf die ich persönlich auch stolz bin, erst daraufhin ein Regelwerk entwickelt. Das heißt, wir haben nicht basierend auf Befürchtungen und Ängsten irgendwelche Regeln erhoben, so wie das ja heute oft ist. Ne? Ja. Also wir wissen, wie der Endzustand sein soll und denken uns da rein und setzen dann ein Regelwerk auf, basierend auf diesen Befürchtungen, ohne es je ausprobiert zu haben. Wir haben genau den entgegengesetzten Weg gewählt. Wir haben es ausprobiert, unter Begleitung auch mit dem Betriebsrat zusammen, haben geguckt, welche Themen gehen gut, mit welchen Menschen, was braucht es und haben daraufhin Nick-Netzwerk erfunden.
Ja. Was Nick-Netzwerk?
Nick-Netzwerk. Nick-Netzwerk, wir haben im Endeffekt das ganze Regelwerk, was darf man auf diesem System und wie sollten wir es bitte benutzen, haben wir Nick-Netzwerk erklären lassen in Videos.
Das ist quasi Karl Klammer in Enterprise 2.0.
So ungefähr.
Ja, okay. Ja. Verstehe.
Sympathieträger. Bis heute, ich finde ihn toll.
Und von den 21, also das ist ja sehr, sehr viel, aber agiert ihr mit denen heute immer noch oder gibt es da so eine Top 3, Top 5, die an vielen Stellen verwendet wird oder ist es tatsächlich so vielfältig?
Du, wir haben relativ schnell herausgefunden, dass es Communities gibt, die gut funktionieren und Communities, die nicht funktionieren. Wir haben das dann stark festgemacht an der Rolle des Community Managers, also jemand, der sich um den Community-Betrieb, um Struktur, um Gärtnerarbeiten, wie wir das nennen, kümmert, dass das eins der Themen ist, die uns helfen, eine Community erfolgreich zu betreiben. Wir haben dann gesehen, es gibt Themen, die eignen sich für so ein System und es gibt Themen, die eignen sich auch einfach nicht. Mhm. Wir haben herausgefunden, es gibt 10 Themenkategorien, so haben wir sie genannt. Das sind quasi Prozesse, die auf diesem System in einer Community dann laufen, die ganz hervorragend funktionieren und andere, die auch einfach nicht funktionieren.
Ja.
Und das ist verstehe. Bis heute so. Ich weiß nicht, ob diese Use Case Communities von 2012, ob es die noch gibt. Ich bin mir sicher, es war eine Entwickler-Community vom Gasoline dabei, die heute mit Sicherheit anders heißt, aber ich bin mir sicher, diese Entwickler-Community, die gibt es noch.
Die gibt es noch.
Die haben sich damals schon mit Antriebsstrang beschäftigt. Naja, ich bin mir sicher, die gibt es noch.
Community Management, kommen wir auch gleich drauf. Mir ist eins noch aufgefallen in einem Foliensatz. Da wird von den Social Business Principles gesprochen. Da habt ihr 8 aufgestellt mal. Das halte ich auch für wichtig zu sagen. Prinzipien und Werte hast du ja vorhin auch genannt als Konzept. Ist etwas, was man bei so einer Plattform auch berücksichtigen muss, weil oftmals ja so einer Plattform Werte wie Offenheit oder Transparenz eingebaut sind, die vielleicht der eine oder andere nicht haben will oder nicht fördert oder die in der Kultur noch nicht vorhanden sind. Also wie kam es zu diesen Social Business Principles?
Das ist genau das, was ich gerade beschrieben hatte, nämlich tatsächlich zu versuchen, diesen Rahmen zu schaffen. Diesen Rahmen, der uns ermöglicht, vernetzt, virtuell, transparent innerhalb Bosch auch zusammenzuarbeiten. Ich muss heute rückblickend sagen, wir waren damals unserer Zeit doch sehr weit voraus, weil wenn ich mir diese Prinzipien angucke, ne, dann ist ein Prinzip Listen and Engage, dann ist ein Prinzip Exploration, dann ist ein Prinzip Recognition, ein Prinzip ist Collective Intelligence, Self-Organization, Ease of Use, Sharing and Listening. Und mein Lieblingsprinzip, Transparency as Default. Mhm. Das war natürlich 2012, 2013, als die entstanden sind und als wir die mit der Geschäftsführung und auch den Bereichsvorständen intern diskutiert haben, um die tatsächlich ins Leben zu rufen. Also um das wirklich als Basisregelwerk für die Nutzung dieser Plattform rauszugeben. Da waren wir unserer Zeit ganz weit voraus. Heute interessanterweise auch etwas, worauf ich stolz bin, aus diesen Social Business Principles wurden 2015, als sich das Zentralprojekt umbenannt hat, die Digital Collaboration Principles, immer noch mit einem genau gleichen Wortlaut, nur der Titel hatte sich geändert, aus Social Business wurde Digital Collaboration, sind ein Großteil der Ideen, die dort drin steckten, finden sich heute in unseren Führungs- und Zusammenarbeitsprinzipien wieder von We Lead Bosch, die man auch im Internet nachlesen kann, die 2017 vorgestellt worden sind. Ja. Das heißt, basierend auf unserer Arbeit, die 2012 offiziell begonnen hat, ist sehr, sehr viel, hat sich sehr, sehr viel entwickelt und ist auch sehr, sehr viel heute immer noch in der Benutzung.
Ja. Ja, das ist aber auch eigentlich ein schönes Zeichen, weil das ja so eine Art Evolution ist, wenn Dinge über die Zeit konstant sind, gerade bei Prinzipien, die sollten sich ja auch nicht jeden Tag ändern oder jedes Jahr, sondern es ist ja schön zu sehen, dass die auch konstant bleiben über die Zeit.
Ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen das Interessante, was wir im Projekt auch beobachtet haben. Ne? Wir sind, hatte ich erwähnt, knapp 150 Jahre alt. Wir sehen uns heute als ein Unternehmen mit zwei unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Also wir haben tatsächlich einfach konstant bestehendes Geschäft. Wir sind in der Massenproduktion. Wir fertigen unendlich hohe Stückzahlen mit fast überhaupt keinen Fehlern, kaum Qualitätsproblemen. Und auf der anderen Seite haben wir heute durch die Startup-Kultur, durch viele Startups, die auch unter Bosch-Dach laufen, natürlich auch ein sehr, sehr schnelles Geschäft, ein sehr stark veränderten Geschäft. Und das kann man auch eben in diesen Prinzipien, findet sich genau das wieder, dass wir versuchen müssen, diese Unterschiedlichkeit, die Unterschiedlichkeit der Kunden, der Märkte, der Produkte, die Unterschiedlichkeit der Anforderungen, die an den Mitarbeiter gestellt werden, irgendwie zu vereinen und irgendwie auch in einem Regelwerk wiederfinden zu lassen. Das heißt, es muss maximal flexibel und anpassbar sein, auf der anderen Seite aber trotzdem Stabilität und Sicherheit geben.
Mhm. Ja, völlig richtig. Sehr gut. Dann werden wir das auch verlinken in den Shownotes. Wir kriegen jetzt so ein bisschen Hintergrundgeräusch, weil wir nehmen am Vortag des Benchlearning-Projekts auf und da treffen so langsam die Teilnehmer ein. Aber das ist eine schöne Atmosphäre, sozusagen den Wissensaustausch im Hintergrund zu hören. Du hast jetzt ein paar Mal das Thema Community Management, Corporate Community Management genannt. Mir ist eine Zahl untergekommen, die ich recht beeindruckend finde. Du hast gerade gesagt, so Anfang 2014 habt ihr so richtig angefangen, das in die Breite zu bringen. Aus dem Dezember 2014 habe ich die Zahl gefunden, habt ihr schon mehr als 20.000 Communities gehabt. Ihr habt, glaube ich, auch von Anfang an darauf geachtet, dass da sehr viele offen sind davon. Messt es, glaube ich, auch als Kennzahl. Und habt eben angefangen, dieses Thema Community Management und Ausbildung von Community Managern zu pushen intern. Ich habe so ein paar Zitate von dir mal rausgezogen aus anderen Podcasts. Zum einen mal sagst du irgendwo, die Zukunft der Zusammenarbeit ist Community-basiert, was interessant ist, ne? Gerade auch im Kontext dieser ganzen New Work-Diskussion, wie sieht eigentlich Arbeit der Zukunft aus? Dann die Aussage, jede nutzenstiftende Community wird von einem qualifizierten Community-Manager getrieben.
Ja, stehe ich bis heute zu.
Deine Definition, können wir auch gleich drüber sprechen, ob du die heute noch so siehst. Ein Community Manager ist der formale Leiter einer oder mehrerer unternehmensinternen oder externen Communities. Er ist für deren Planung, Aufbau, Betrieb und Wachstum sowie den Erfolg seiner Community verantwortlich. Und vielleicht auch spannend im Kontext von Leadership, eine Führungskraft ist gleichzeitig interner Community Manager. Community Manager sind zukünftige Leaders. Also das ist alles aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. In den Quellen war es Englisch. Zwei, drei Sachen noch. Community Management hat einen positiven ROI. Ich habe wahrgenommen, ihr habt sehr viel gemessen auch. Ne? Muss man ja vielleicht auch oft belegen.
Ja, ROT bitte.
Komm, ROT, aber. Richtig.
ROT, ja. Es war genau kein ROI. Ich habe es nicht geschafft, bis heute ein ROI zu messen.
Wofür steht das T dann in ROT?
Für Time. Okay. Also ROI ist Return on Investment. Das heißt, ich investiere X Budget, wann kriege ich das wieder raus? Wann hat sich das gelohnt? Und das haben wir tatsächlich nicht geschafft nachzuweisen. Was wir aber geschafft haben nachzuweisen, war, dass der Einsatz von Community Managern ein Return on Invested Time hat. Das heißt, die Zeit, die das Team spart, wenn sie einen Community Manager hat, das lässt sich berechnen. Da gibt es tatsächlich einen Break-Even-Punkt.
Okay.
Ab dem lohnt sich der Einsatz von einem Community Manager. Noch kein Vollzeiter, aber zumindest die Rolle des Community Managers zahlt sich irgendwann tatsächlich aus.
Cool. Dann, und das finde ich auch schön, Community Management ist ebenso eine Rolle oder ein Beruf wie eine Fähigkeit oder Kompetenz. Und erfolgreiches Community Management ist mehr eine Haltung und persönliche Erfahrung als antrainiertes Wissen. Also da kommen wir jetzt mal nochmal so von dir aus deiner Perspektive den Einstieg. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr euch angefangen habt, mit diesem Community Management zu beschäftigen? Ein bisschen hast du es ja schon erwähnt, IBM Connections bietet das als Komponente. Und wie seid ihr zu solchen Erkenntnissen und Schlussfolgerungen gelangt?
Gut, auch das ist über Zeit gewachsen. Ich bin, wie du an meinem Lebenslauf gesehen hast, eher praktisch veranlagt, eher der Praktiker, der Dinge ausprobiert, der dann aber viel reflektiert und viel mit dem Team auch gemeinsam überlegt, okay, wie ist es wozu gekommen, was hilft uns weiter, was müssen wir weiter behalten, was ist aus Corporate-Sicht auch notwendig. So, und wir haben, wie gesagt, schon damals bei den Piloten festgestellt, es gibt Communities, die super funktionieren und Communities, die einfach tot sind gefühlt, ne? Wo einfach kaum Aktivität vorherrscht. Und ich mache das bis heute tatsächlich an dieser Rolle des Community Managers fest. Ich möchte ihn so ungern Community Manager nennen, weil Manager nach wie vor oder bis heute so ein bisschen... so einen kleinen unmodernen Touch hat. Ja, ich glaube schon, dass man das lernen kann, eine Community zu managen, aber nur bedingt. Also ich glaube, wie ich die Technik bediene, wie ich Struktur und Navigation abbilde, wie ich einen tollen Blogpost schreibe, wie ich Videos da einstelle über verschiedene Medienformate, meine Mitglieder bei Laune halte, interessiere, wie ich Wissen aufbereite, das kann ich wirklich klassisch lernen. Ich glaube aber, diese Haltung, nämlich, ich mag Menschen, ich helfe gerne, ich ziehe gerne im Hintergrund die Strippen. Mir ist wichtig, dass meine Community Erfolg hat, wie auch immer ich Erfolg definiere. Und das ist von Community zu Community wirklich unterschiedlich. Ja? Was wir heute unter Servant Leadership verstehen, ne? Also dieses, ich kümmere mich drum, dass es meinem Team gut geht, ich kümmere mich drum, dass mein Team sich weiterentwickelt, dass mein Team Erfolg hat, dass mein Team gut arbeiten kann, ich schaffe Barrieren und Hindernisse aus dem Weg, das ist eigentlich damals schon entstanden mit der Rolle des Community Managers.
Das ist eigentlich das, was man in Scrum, diesem Scrum Master auch zuschreibt, zu sagen, das ist nicht der Chef, der bestimmt, wo es lang geht, sondern das ist der Servant Leader, der dem Team hilft, seine Arbeit zu machen.
Genau, richtig. Und das kann ich natürlich mit einer formalen Rolle auf so einem System auch sichtbar machen.
Ja, ihr habt ja mal, glaube ich, auch den Slogan gehabt, also Enabling Enterprise 2.0 war einer, aber es gab auch dieses Agile Company in the Digital Age. Gab es das damals zu dem Zeitpunkt schon und hat irgendwie diese ganze Themenwelt rund um Agile und Scrum und Agile Coaches und Scrum Master einen Einfluss gehabt auf eure Arbeit im Bereich Community Management oder war das eine Zeit, war das davor noch?
Nein, das war tatsächlich davor. Also zumindest ich hatte damals mit Agile, mit Scrum, mit Design Thinking, mit den vielen anderen Methoden, die wir heute natürlich sehr selbstverständlich im Einsatz haben, tatsächlich noch gar nichts zu tun und weiß auch nicht oder wusste auch nichts von anderen, wo das Einfluss gehabt haben kann. Agile Company in the Digital Age war die Fortführung des Enabling Enterprise 2.0 Projekts zwischen 2014 und 2015. Wir haben uns umbenannt, weil wir gesehen haben, dass Enabling Enterprise 2.0, also ein hochvernetztes Unternehmen zu schaffen, also das heißt die Menschen, die Mitarbeiter auf einer technologischen Plattform zu vernetzen und dort effizient mit Web 2.0 Technologien arbeiten zu lassen, dass das noch gar nicht weit genug gedacht ist. Wir haben gesehen, dass das, was heute unter VUCA-Welt, denke ich, brauchen wir, glaube ich, nicht mehr groß erklären.
Kann man auch einen Link draufsetzen.
Genau, das ist
sonst einfach. Sind wir die Hundertsten, die VUCA-Welt
erklären. Ja, das ist schon so alt jetzt. Dass eigentlich von uns etwas anderes erwartet wird. Ich glaube, dass unsere Ideen schon die richtigen waren. Nämlich, wenn wir an das Wissen der Mitarbeiter drankommen, wenn wir es schaffen, das Wissen zu vernetzen, also wenn Bosch weiß, was Bosch weiß, dass wir damit beweglicher werden, dem war schon so. Was wir dazu ja nicht herausgefunden, aber für uns dazu addiert haben, ist tatsächlich das Thema agiles Arbeiten. Wir wollten dann ein hochvernetztes, agiles Unternehmen werden. Wobei agil für uns heißt, basierend auf Marktanforderungen, beweglich. Für uns heißt agil nicht flexibel, schnell oder was da sonst alles so kursiert, sondern für uns geht es hier um Anpassungsfähigkeit. Anpassungsfähigkeit zum Nutzen des Kunden, wer auch immer der Kunde ist.
Ja, das ist eigentlich die Kerndefinition von agil, zu sagen inspect and adapt. Also genau. Sozusagen, ich schaue mir Sachen an und passe mich an, wenn es notwendig ist.
Genau, richtig. Und das geht natürlich nach intern gerichtet genauso und primär nach außen gerichtet. Und das hat dann Einzug auch in unser Zentralprojekt gefunden, sodass sich das Zentralprojekt 2015 umbenannt hat in Agile Company in the Digital Age. Und damit wurde dann auch aus Social Business wurde Digital Collaboration als einer der Pfeiler, einer der Basiselemente für ein agiles Unternehmen.
Dann habe ich gefunden, sozusagen, um dann Community Manager intern auszubilden. Du hast ja vorhin gesagt, du bist selber durch das Ausbildungsprogramm gelaufen. Ja. Ihr habt verschiedene Sachen gemacht. Ihr habt so ein achtschrittiges Lifecycle-Modell aufgestellt, also durch welchen Lebenszyklus gehen Communities. Du hast vorhin das Stichwort Ära genannt. Ära ist ja quasi so eine Art Einklassifizierung einer Tätigkeit in ein gewerkschaftliches Raster, soweit ich weiß. Genau. Also den Community Manager auch als ein Ära-Profil oder zumindest mit einem Vergleichsprofil.
Ja.
Und ein 10-wöchiges Ausbildungsprogramm, was du genannt hast.
Tatsächlich, ja.
Wie war da die Geschichte dazu? Also wie seid ihr so von den ersten Communities, wo ihr probiert habt, wo ihr Erfahrungen gemacht habt, wie seid ihr dazu gekommen, dann zu wissen, wie ist das Curriculum, wie ich solche Community Manager auch ausbilde?
Gut, das ist auch wieder natürlich aus der Historie heraus, also basierend auf unseren Erfahrungen gewachsen. Es ging eigentlich los, dass am Anfang wollte jeder Community Manager sein. Und dadurch, dass jeder Mitarbeiter auch bis heute die Möglichkeit hat, eine Community auf Bosch Connect zu eröffnen, kann tatsächlich jeder die Rolle des Community Managers übernehmen. Jetzt gibt es natürlich Leute, denen liegt das mehr als anderen. Jetzt gibt es Leute, denen macht das mehr Spaß als anderen. Und wir haben dann versucht, den vielen begeisterten inoffiziellen Community Managern irgendwie eine Heimat zu bieten und dieses Netzwerk natürlich auch ein bisschen zu professionalisieren und dem Ganzen ein bisschen mehr Awareness zu verschaffen. Bis heute gibt es, glaube ich, immer noch viele Leute, die glauben, dass Community Manager, das macht der Facebook-affine Praktikant. Das höre ich jedenfalls auch bis heute immer noch.
Viel zu oft, ja.
Ja, wenn es aber, und das ist so ein bisschen die Idee dahinter, ein bisschen größer wird, als nur in einer Community für Ordnung zu sorgen und den Community-Mitgliedern zu helfen und das Thema zu supporten. Wenn es darum geht, strategisch relevante Themen plötzlich in einer Community abzubilden und es darum geht, die Art, wie das Team arbeitet, vollständig umzustellen, ja, und da haben wir viele Beispiele für, dann, glaube ich, ist der Facebook-affine Praktikant in dem Moment wirklich überfordert. Weil in dem Moment braucht es einen internen Mitarbeiter, einen Bosch-Mitarbeiter, der die Prozesse kennt, der die Kultur kennt, der unsere Abläufe versteht und die Organisation versteht und der dann tatsächlich diesen Wandel begleitet. Und in dem Moment ist das schon nicht mehr nur der Community Manager, sondern der übernimmt strategische Aufgaben, der begleitet den Change, der gibt Trainings, das heißt, der kümmert sich um das Enabling, der kümmert sich um die Kommunikation, der macht plötzlich Stakeholder Management, vielleicht bis hoch zum Bereichsvorstand, vielleicht bis zur Geschäftsführung hoch. Und in dem Moment, denke ich, haben wir gut damit getan, Community Manager auf 3 Level zu heben und zu sagen, okay, es gibt den Junior Community Manager, der macht das so als Rolle nebenbei, das ist einfach sein Thema, das läuft in der Community und der betreut und begleitet das. Ne? Der hilft dem Team, der kümmert sich um Navigation, der sorgt für Wissensaustausch, der sorgt dafür, dass die läuft. Darüber hinaus haben wir gesagt, es gibt die Senior Community Manager, die schon sehr viel mehr in Sachen Strategie machen. Und die dritte Rolle, der Chief Corporate Community Manager, der im Endeffekt dann tatsächlich sehr strategisch arbeitet und der vielleicht sogar ganze Bereiche betreut. Der so ein bisschen die Mentorenrolle übernimmt für die anderen Community Manager in dem Bereich, der das Netzwerk betreibt, der für Wissensaustausch auf Community Manager-Ebene sorgt und der tatsächlich den Bereich enabled, anders zu arbeiten.
Und das aber noch nicht der sozusagen zentral dieses Thema Community Management bei sich hat und weiterentwickelt, sondern...
Nee, genau.
Der ist in einer Community aktiv auch noch.
Also na, wahrscheinlich.
Oder in mehreren oder in der großen.
Genau, also das wird dann sehr unterschiedlich gelebt. Also zum Beispiel die Corporate IT hat einen Chief Corporate Community Manager. Die kümmert sich tatsächlich um das Community Manager Netzwerk innerhalb der Corporate IT, betreibt die Haupt-Community des Bereichs und steht natürlich als Beraterin allen zur Verfügung, die ihre Community ändern wollen, umbauen wollen, verändern wollen oder auch immer noch ganz neue Communities starten wollen. Ne? Das heißt, die kümmert sich per se erstmal um einen großen Geschäftsbereich und hilft da. Ich weiß nicht, wie viel Community Manager insgesamt die Corporate IT hat. Ich würde sagen, so um die 50 bis 70 mit Sicherheit. Und dazu wahrscheinlich noch Hunderte, die eigene Communities betreiben. Sodass der Corporate, der Chief Community Manager tatsächlich diesen einen Geschäftsbereich betreut. Und oben drüber, das war dann die Rolle, die ich so ein paar Jahre lang hatte, nämlich Lead, Gott, furchtbares Wort.
Lead Corporate Community Manager?
Ja, genau, richtig. Aber also wir mögen einfach diese Rollen. Also du musst dem Kind einen Namen geben. Das war dann halt irgendwie ich. Ich habe mich bei Bosch einfach um das Thema gesamtheitlich internes Community Management gekümmert und habe in dem Zuge diese Ausbildung nicht nur diese drei verschiedenen Level definiert und diese Rollen definiert oder dann das Berufsbild auch beschrieben und professionalisiert, auch mit einer ERA-Rolle, die ERA-Rolle des ZIP-Koordinators, also Continuous Improvement Process Koordinator, das ist die ERA, das ERA-Profil, das dem Berufsbild zugrunde liegt. Das heißt, dafür gesorgt habe, dass 100% auch genau dafür bezahlt werden und auch klar ist, was die tun. Ich habe auch dieses Ausbildungskonzept mitentwickelt. Hast du schön gesagt, genau vier verschiedene Möglichkeiten. Das beginnt bei einem halbtägigen Workshop, dann gibt es ein zweitägiges, eher theoretisches Seminar, wo es wirklich um Lifecycle geht, um wirklich das Verständnis, warum ist es so wichtig, diesen Community Lifecycle zu berücksichtigen und nicht einfach auf diesen Button Start a Community zu klicken, der ja jedem Mitarbeiter offen steht, sondern sich vernünftig Gedanken um eine Strategie, um den Aufbau, was will ich erreichen, mit wem habe ich es zu tun, welche Prozesse spielen da eine Rolle, mit welchen Inhalten habe ich zu tun, mit welchen Medien habe ich zu tun, wen brauche ich dafür? Also sich wirklich sehr konzeptionell auch damit zu beschäftigen.
Und diese Angebote, also vom Halbtag bis zum 10-wöchigen Kurs, das gibt es auch heute noch und ist Teil von euren Weiterbildungsaktivitäten? Also kann ich das im Trainingscenter buchen?
Genau, kannst du tatsächlich. Ne? Damals lief das alles noch sehr hemdärmelig, konnte man bei uns, glaube ich, buchen. Auch die Piloten waren ganz viel basierend auf Freiwilligen, die wir gesucht haben, um das auszuprobieren. Heute im Standardportfolio tatsächlich der Training Academy, kann jeder buchen, laufen auch heute noch. Lustigerweise gestern und heute war gerade dieser zweitägige Durchlauf.
Ja, aber das ist auch ein schönes Zeichen, weil ich glaube, das ist was in vielen Projekten nicht so gut läuft, dass man sozusagen solche Themen wie Community Management als Begleitung einer Tool-Einführung sieht und genau diesen Schritt ist zu institutionalisieren, dass es dann dauerhaft da ist, sozusagen nicht geht und dann schlafen Dinge wieder ein. Ich könnte mir vorstellen, kann man mit Projektmanagement vergleichen. Wenn ich ein Projektmanagement-Tool einführe und nicht dauerhaft Projektmanager-Ausbildung irgendwie auch organisiere, funktioniert mein Projektmanagement auch nicht so gut, wie es funktionieren könnte. Also da würdest du sagen, das ist was ich dauerhaft brauche als Thema.
Genau. Lustigerweise haben wir uns damals sehr, sehr stark am Projektmanagement auch orientiert. Projektmanagement gibt es bei uns ja nun schon ein paar Jahre länger. Heute auch kombiniert mit dem agilen Projektmanager. Also wir sehen eine sehr, sehr große Überschneidung in den Aufgaben zwischen klassischer Projektmanager, agiler Projektmanager und Community Manager. Und wir sehen viele Leute, die tatsächlich alle drei Hüte aufhaben.
Ja? Bild mir ein, ihr habt ja mal einen Teil davon auch in dem Stellen- oder Tätigkeitsprofil mit dem BVCM zusammen veröffentlicht.
Genau.
Wo ich, glaube ich, diese drei Level mit den Belts, also mit diesen Six Sigma, ja, genau. Green Belt, Black Belt und so weiter benannt waren.
Genau, das wurde gut verstanden bei uns im Unternehmen, dass wir diese Judo-Gürtel gezeigt haben. Das hat eine Kollegin von mir gezeichnet, das war sehr einprägsam.
Ja. Und die habt ihr auch noch heute mit diesen Leveln oder sind die intern anders benannt?
Nein, das ist intern tatsächlich immer noch, also Junior, Senior und Chief ist es bis heute. So.
Aber nicht
geblieben.
Mit den Gürtelfarben.
Doch, mit den Gürtelfarben. Auch intern in unserem Wiki sind die immer noch zu sehen. Kann man immer noch sehen.
Sehr schön. Okay, dann kann man an das Thema Community Management so einen gewissen Haken setzen, den Übergang zu Working Out Loud. Oder haben wir da noch irgendwas Wichtiges vergessen an Stationen im Bereich Community Management? Vielleicht die zeitliche Dimension. Wo stehen wir da jetzt ungefähr? Community Management ist etabliert und im Weiterbildungsprogramm vorhanden?
Tatsächlich ungefähr bei 2015. Würde ich sagen. Also wir haben 2012 angefangen, darüber nachzudenken. 2013 bin ich offiziell auch in dieses Projekt gewechselt, beruflich. Ich habe das vorher als erweitertes Mitglied einfach so nebenbei mitgemacht, habe dann da reingewechselt und habe 2 Jahre knapp gebraucht, um das in den Reifegrad zu bringen. Ich glaube, was heute immer noch interessant ist und was immer noch auch auf Konferenzen lustigerweise für so Aha-Momente sorgt, ist, dass wir dieses Social-Business-Prinzip oder das Digital Collaboration-Prinzip Transparency as Default mit dem Community-basierten Arbeiten verknüpft haben. Das heißt, bei uns, jeder Mitarbeiter kann eine Community starten und die ist offen oder moderiert. Und der Workflow, also tatsächlich, wenn ich eine geschlossene Community haben möchte, der ist wirklich aufwendig. Ich sehe das immer an mir selbst, weil auch ich immer noch geschlossene Communities anlege, lustigerweise für Working Out Loud. Das ist echt aufwendig und zeitintensiv. Und wir haben es damit tatsächlich hinbekommen, dass nur 14% aller Communities, und wir sind heute bei knapp 37.000 auf dem System, nur 14% sind geschlossen. Über 80%.
Das ist stark, ja.
86% sind offen oder moderiert. Das heißt, und wir unterscheiden, offen moderiert heißt, offen heißt, jeder kann sich beteiligen, alles lesen. Moderiert heißt, jeder kann alles lesen, aber muss Mitglied werden, um sich zu beteiligen. Das, denke ich, ist einer der wirklichen Erfolgsmodelle. Wenn man, und das ist das, was sich bei uns wie ein roter Faden durchzieht. Wir wollen anders arbeiten. Wir wollen die Art, wie wir intern kommunizieren und zusammenarbeiten, über alle Hierarchiegrenzen, Bereichsgrenzen hinweg zum Wohl des Unternehmens. Also wir wollen raus aus den Silos, wir wollen gemeinsam an das Wissen, an die Kreativität, an die Innovationsfähigkeit der Menschen. Das hat sich wie ein roter Faden hier durchgezogen. Und das, denke ich, ist einer der Key Learnings von uns, dass das der richtige Weg ist. Genau, wo stehen wir? Wir sind bei knapp 66% Aktivitätsindex tatsächlich. Also von allen Kollegen, die Zugriff auf dieses System haben, sind über 65 oder sind fast 70% aktiv und zwar jeden Tag.
Das ist eine beeindruckende Geschichte, ja. Und ich glaube auch dieses mit dieser Anzahl offenen Communities, ich kenne keine Studie oder Zahlen dazu, aber ich würde sagen, in deutlich mehr als 80% sozialer Netzwerke ist das genau umgekehrt. Also da sind deutlich mehr als 80% der Communities geschlossen und nur sehr wenige offen.
Genau. Und da eigentlich ist das jetzt die perfekte Überleitung zu Working Out Loud.
Genau, man könnte sagen, eigentlich mit dem, was wir jetzt erzählt haben, das ist schon eine extrem beeindruckende Geschichte. Extrem viel geleistet, aber eigentlich kommt jetzt noch ein Sahnehäubchen obendrauf oder ein Thema, mit dem du jetzt seit so vielleicht 3 Jahren unterwegs bist.
Genau, das war ein wirklich sehr fließender Übergang. Ja? Als ich mich beschäftigt habe mit der Ausbildung, also mit diesem 10-wöchigen Ausbildungskonzept für Community Manager, ist mir das erste Mal Working Out Loud begegnet. Durch Bryce Williams, durch den Blogpost, den er geschrieben hat, When do we start to work out loud? Und das war exakt meine Fragestellung und das ist die Fragestellung aller derjenigen, die damals mit auf diesem Weg waren. Wann schaffen wir es endlich, diese Technologien vernünftig zu nutzen, effizient und effektiv zu nutzen, ohne dass wir so viel Zeit und Aufwand im Enabling betreiben müssen? Wann hören die Leute endlich auf, in ihrer Inbox zu leben und bewegen sich effektiv auf so einem System?
Ich glaube, du hattest auch ein schönes Argument, wenn mich hier alles täuscht, war es DigiTalk-Podcast, wo du gesagt hast, sowas wie Working Out Loud ist eigentlich so ein Missing Piece. Wenn ein einzelner Mitarbeiter keinen Anwendungsfall hat für eine Community, wo ich sage, ich habe schon eine Gruppe von Leuten, genau, oder meine Abteilung möchte sowas machen oder mein Projekt, hatte ich bisher nichts gehabt, wo ich alleine für mich anfangen kann. Und genau. Working Out Loud ist genau sowas.
Genau, richtig. So, und das ist tatsächlich das Phänomen, das sich bis heute einfach durchzieht. Ich sehe, dass viele Leute die Idee, warum wir solche Systeme einsetzen, durchaus verstehen. Auf der rein kognitiven Ebene ist das total klar, dass wir raus müssen aus dem Silo, dass wir hin müssen, uns gegenseitig helfen, Wissen teilen, zusammenarbeiten. Das ist allen mittlerweile klar. Und ich erlebe auch niemanden, der sich zurücklehnt und sagt, nee, da mache ich nicht mit. Das ist allerdings kognitiv. Die Schwierigkeit ist, wie bekommen wir das denn als Selbstverständlichkeit in den Tagesalltag? So, und da sind uns tatsächlich und auch mir, und da muss ich mich einfach wirklich an die Nase fassen, wir haben natürlich auf die Masse geguckt. Wir haben natürlich geschaut, okay, wie kriegen wir den Großteil der Leute enabled und haben eben nicht auf das Individuum geachtet. Ich bin zwar relativ viel in der Organisation rumgekommen, auch in meiner Rolle als Reverse Mentor. Also ich habe sehr viel, ich sag mal, Nachhilfe mit Social Media und diesem Tool, habe sehr, sehr vielen Leuten beigebracht, wie das vernünftig funktioniert. Aber der Anwendungsfall für den Einzelnen, den gab es damals nicht. Das heißt, wenn das Thema nicht in einer Community auf Connect lief, waren die Leute einfach verloren. Und IBM Connections oder die Systeme, die wir heute einsetzen, muss ich einfach dazu sagen, die sind nicht intuitiv nutzbar. Das heißt, der Anwendungsfall für den Einzelnen. Wie hilft mir so ein Tool? Wie kann ich das so einstellen, dass es mich in meiner Arbeitsweise unterstützt? Wie bekomme ich die Filter so eingerichtet, dass ich nur das sehe, was wirklich für mich relevant ist, ohne dass ich geflutet werde mit wahnsinnig viel Information? Das ist etwas, da haben wir uns damals einfach viel zu wenig drum gekümmert und wir hatten das Augenmerk nicht drauf. Und da kam Working Out Loud dann ins Spiel. Ich habe für 2013, wie gesagt, für diese Ausbildung zum Community Manager das erste Mal was drüber geschrieben bei uns im Wiki als Leseempfehlung für diese Ausbildung, weil Working Out Loud, die Idee dahinter, ne, also was versteckt sich denn hinter diesem Begriff? Das Loud steht ja nicht für laut, sondern für transparent, sichtbar und wertschöpfend mit einem Netzwerk arbeiten. Das ist exakt die Beschreibung dessen, was wir von Community Management erwarten. Also das ist genau die Beschreibung dieser Vorbildfunktion.
Mir wird jetzt auch gerade bewusst, wo du es erzählst. Eigentlich ist das dann bei internen sozialen Medien genau umgekehrt wie bei externen. Weil wenn jemand sich an Facebook heranmacht sozusagen, komme ich erstmal vom Individuum. Ich vernetze mich mit Familie, meinen Freunden, meinen Schulkollegen von
Kindern,
früher.
Ja,
Kinder. Und lerne vielleicht viel später erst die Gruppen kennen.
Ja.
Und umgekehrt, so wie du jetzt sagst, im Unternehmen hat man erstmal den Fokus auf diese Gruppen. Vielleicht, weil so Konstrukte wie Abteilung oder Gremium oder Projekt viel mehr im Mittelpunkt steht. Zum Individuum finde ich eigentlich später erst.
Exakt. Und das ist tatsächlich genau das, was wir damals nicht begleitet haben. Und ich glaube einfach, ja, vielleicht einfach auch nicht auf der, wir hatten das nicht auf der Agenda, ne? Das war nicht relevant. Was ich aber heute sehe, ist tatsächlich dieses, ich kann das schrittweise lernen, dass das Phänomen sich an alle Altersklassen gleichzeitig wendet. Ja, weil ich sehe Leute von der Uni, die solche Systeme nicht benutzen können, und ich sehe Leute, die kurz vor der Rente sind, die total intuitiv auf so einem System plötzlich navigieren. Es hat also nichts mit Alter zu tun, es hat nichts mit Prägung zu tun, es hat einfach alleine etwas mit Neugierde zu tun und so ein bisschen mit dem Umfeld. Will ich teilen, bin ich gewohnt zu teilen, bin ich gewohnt, mich in neue Themen reinzufuchsen, kriege ich das alleine hin oder auch nicht?
Jetzt, wenn man da nochmal auf die Anfangszeit zurückschaut, also ich erinnere mich, wir hatten 2015 im Juni, hat man dieses Treffen der deutschsprachigen Community, wenn man so will.
17. Mai, ich habe es nachgeschlagen.
17. Mai, okay.
17. Mai waren wir bei der Deutschen Bank in Frankfurt, haben uns da getroffen und hatten die Skype-Session mit John Stepper.
Genau, da waren so 15 Leute, also ich hatte damals, glaube ich, die Info vom Ragnar Heidel, Ragnar war dabei, Jochen Adler war dabei, Barbara Schmidt war dabei, Deutsche Bank war Raumsponsor.
Genau, Babs Koch von der IBM war dabei.
Der Peter Schütt war mit dabei, also die Liste findet man, glaube ich, auch auf der workingoutloud.de, irgendwo, wenn man im Blog zurückblättert.
Genau, die gibt es genau da.
Und da hatten wir damals gesagt, wir müssen erstmal, ich glaube, da stand noch so da gab es die deutschsprachigen Guides noch nicht, da war noch so die Fragestellung, passt es denn kulturell, ist es zu amerikanisch? Und wir haben damals gesagt, wir müssen mal drei so Circle gründen, die haben sich dann auch danach quasi gegründet, um das mal auszuprobieren und zu sagen, passt es überhaupt? Die haben auch, glaube ich, gar nicht alle überlebt, die Circle. Rund um diese Zeit habt ihr dann wahrscheinlich auch angefangen, das intern bei Bosch zu verproben, also irgendwo im Lauf 2015.
Genau, also ich war in einem dieser Circle dabei, der auch gescheitert ist, tatsächlich. Also ich bin nicht die Erste gewesen, die das Handtuch geschmissen hat, aber ich war in Woche 7 war ich dann raus. In Woche 3 habe ich gemerkt, genau das schließt die Lücke in unserem Enabling-Portfolio. In Woche 3, und ich war ja nicht alleine von Bosch dabei, das war Conny Heinke, meine Kollegin, war mit dabei. Wir haben gemeinsam in unterschiedlichen Zirkeln für uns herausgefunden, dass das eigentlich dieses schrittweise Enabling, wie nutze ich effizient Social Media und wie finde ich raus, was mir das bringt und wie das wirklich funktioniert, und zwar wirklich individuell nur für mich, ja, dass das über Working Out Loud kommt. Damals, interessanterweise, gab es gar keine Circle Guides. Es gab Circle Guides für Woche 1, 2, 3, 4 und Woche 4 hat sich dann bis Woche 12 durchgehend wiederholt. Das gab es nicht. Es gab auch das Buch noch nicht. Das kam dann erst.
Weißt du noch, wie da die Versionierung war? Also ich erinnere mich eigentlich erst ab Version 3, eine Version 2, eine Version 1.
Nein, wir haben die nicht miterlebt. Wir sind bei Version 3 eingestiegen.
3 war eigentlich die sozusagen ab 4 das Gleiche wieder macht. Hm.
Genau, und Version 3.5 kam dann, das war die erste Bosch-Version, weil John Stepper, das war der Deal, den wir dann gemacht hatten. Ich habe gesagt, John, pass auf, ich nehme das mit zu Bosch, wir probieren das aus, auch gerne im größeren Rahmen und schauen, wie das bei uns funktioniert. Aber du musst Circle Guides schreiben, weil Woche 4 8-mal wiederholen, das funktioniert bei uns so nicht. Das sehe ich auch nicht, dass das klappt. Schreib Circle Guides. Und er hatte ja damals schon die Idee, das fertig zu schreiben. Und ich hatte relativ schnell das Gefühl, okay, es fehlt jegliche Business-Relevanz. Es fehlen Beispiele aus dem Business-Kontext, die wir aber haben, die exakt das beschrieben haben, was wir oder was ich damals beruflich gemacht habe. Das heißt, ich habe John diese ganzen Beispiele geliefert. Er hat die Circle Guides für uns geschrieben und wir haben mit den Erkenntnissen aus den 10 Circle, die wir bei Bosch dann gestartet haben im September 2015, sind 10 Circle gestartet. Wir haben quasi jede Woche gereviewt und haben ihm das Feedback 1:1 direkt weitergegeben. So, und basierend auf unserem Feedback und unseren Erkenntnissen ist dann tatsächlich die Version 4.0 entstanden und die heutige 4.5, die wir, glaube ich, benutzen.
4.5.1, glaube ich, ne?
4.5.1.
So ganz ist mir das auch noch nicht bewusst, was sozusagen die einzelnen Zahlen bedeuten.
Ja, ich glaube, das ist relativ willkürlich. Ich blicke das auch nicht, aber ich meine, wir haben auch kein Web 3.0 erlebt, ne? Wir sind direkt dann auf das Industrie 4.0 gegangen. Also, das ist einfach...
Muss man einfach auswendig lernen.
Das muss man, glaube ich, großzügig drüber hinwegsehen. Aber die heutige Version 4.5, die haben wir jetzt endlich out of the box, genauso wie sie ist, auch tatsächlich im Einsatz, weil heute die Business-Relevanz dort drin steckt. Weil es uns die Möglichkeit geboten hat, das mit Bosch Connect zu verknüpfen, mit unseren Beispielen. So, und jetzt wird es greifbar. Ne? Und September 2015, als wir gestartet sind mit 10 Circles, war das alles noch ein bisschen sehr fuzzy, alles ein bisschen noch nicht sehr konkret. Aber basierend auf unserem Bedürfnis, die Leute vernünftig zu enablen und jetzt den Fokus wirklich auf das Individuum zu richten. Dementsprechend haben sich die Circle Guides entwickelt. Und das, muss ich sagen, hilft uns heute massiv, weil das wirklich eine ganz leichte Schritt-für-Schritt-Anleitung ist, unabhängig vom Alter, unabhängig von der Vorprägung, jetzt auf diesen Zug mit aufzuspringen. Und das ist das, was mich so fasziniert. Wir arbeiten immer mit den Early Adaptern. Ne? Also wenn wir und so waren auch diese ersten 10 Circle bei uns gestafft. Ne? Wir schreiben immer aus oder wir sagen, hey, wir haben was Neues, lasst uns das ausprobieren. Es ist normalerweise immer der gleiche Typ Mensch, der da drauf springt. Es sind immer die Tech-affinen,
die üblichen,
die Neugierigen. Genau. Exakt, die kennt man. Ne? Ich habe damals für diesen Piloten schon mit Absicht handverlesen mir Leute ausgesucht, von denen ich wusste, die sind eher kritisch, die sind überhaupt nicht technikaffin. Das ist nicht deren Thema. Ich habe die gebeten mitzumachen, haben sie auch gemacht. Gott sei Dank, habe viel Glück gehabt damals. So, und die zweite Welle, und das ist das Interessante, und ich glaube, es ist etwas, das heute viele Konzerne jetzt erleben. Diese zweite Welle, das sind plötzlich schon Leute gewesen, wo ich mich gefragt habe, wo kommen die her? Mhm. Ich kenne die
nie
nicht.
Gesehen. Ja.
Das sind das, was wir als Grey Ghosts ganz oft bezeichnen. Das sind Leute auf dem System, die bis heute kein Profilbild haben, die bis heute kein Netzwerk haben, die nicht getaggt sind, die also für mich den Anschein erheben, dass sie dieses System überhaupt nicht kennen und gar nicht nutzen. Und bis heute kommen über Working Out Loud tatsächlich ganz viele dieser Grey Ghosts plötzlich zum Vorschein, weil viele durchaus verstanden haben, digitale Transformation, VUCA-Welt, anders arbeiten. Und da kommen wir wieder, und hier schließt sich der Kreis, von diesem kognitiven Verständnis, wir wollen und müssen anders arbeiten, kommen wir jetzt hin zu, ha, und mit Working Out Loud kann ich das lernen, in kleinen Schritten, in einer eigenen Geschwindigkeit, sogar mit einem selbstgewählten Lernthema. Jetzt kann ich auf diesen Zug endlich aufspringen, und der ist nicht so schnell, dass er mir Angst macht. Der ist langsam genug, dass ich diesen Aufsprung schaffe, und ich benutze Working Out Loud als Trittbrett tatsächlich, um mir diese Welt der anderen Arbeitsweise anzusehen. Und das war direkt die zweite Welle, die bei uns gestartet ist, voller Überraschungen, also Menschen, die ich da nie erwartet hätte. Und das ist etwas, das sich bis heute durchzieht. 98% aller Teilnehmer empfehlen die Methode ihren Kollegen weiter, und so ist das bei uns auch gewachsen. Von null im September 2015 oder von 2 im September 2015, weil Conny und ich waren da ja schon dabei, bis heute knapp 4.000 in der Community mit über 500 Circles, die wir jetzt 2018 mittlerweile betreiben.
Wir gehen jetzt auch nicht auf die Details ein, wie ihr das macht, weil in dem Podcast vom Wallcamp ist das sehr schön beschrieben, wie so Circle Stuffing funktioniert, wie die Communities intern aussehen.
Genau, das braucht man, glaube ich, nicht.
Die Geschichten, ich habe mir einen Punkt noch notiert, ihr habt wohl auch 2015 schon angefangen mit der Volcon, also sozusagen einer internen Konferenz zu Working Out Loud. Wenn ich das richtig recherchiert habe, gab es die 2016, 2017 auch und 2018 in Kombi mit Daimler, also Cross Company.
Letzte Woche Mittwoch.
Genau, letzte Woche Mittwoch,
am 31.
Genau.
Oktober.
Wie war da denn die Geschichte dazu? Also wie seid ihr zu dem Thema oder was hat bei euch dazu geführt, dass ihr gesagt habt, wir brauchen so eine Veranstaltung, so eine größere Veranstaltung zu dem Thema?
Gut, auch das aus der Erfahrung gewachsen. Wir haben immer Social-Business-Konferenzen gehabt. Ich glaube auch 2012 die erste, als wir das Enterprise Social Network angefangen haben einzuführen. Wir sehen einfach, dass Wenn man viel in der virtuellen Welt arbeitet, wenn man viel virtuell und rein digital kommuniziert, ist es trotzdem sehr, sehr wertvoll, die Leute auch persönlich zusammenzubringen. Dann gibt es natürlich immer Leute, die da persönlich auch sehr viel investieren. Und wir versuchen über solche Events die Leute auch zu intensivieren, ne? Also zu belohnen und auszuzeichnen und sichtbar zu machen über solche Events, was sie das ganze Jahr über für uns leisten und in so ein Thema investieren. Weil diese Themen leben natürlich von den User Stories. Die leben von den Erfolgsgeschichten der Leute, die das nutzen und machen. Davon leben wir alle, weil das die Mutmacher sind für die nächste Generation der Nutzer. Ja, also ohne User Story, glaube ich, kriegt man heute kaum noch irgendwen für irgendeine neue Technologie oder Methode begeistert. So, und um diese Leute, um die Kollegen zusammenzubringen, um auch sie wieder mit neuen Informationen zu versorgen, um Erfahrungsaustausch zu ermöglichen, damit die Leute wirklich voneinander lernen, weil das ist virtuell gar nicht so einfach. Ja? Das ist viel einfacher, beim Kaffee zusammenzustellen und zu stehen und zu sagen, Mensch, wie machst du denn das? Ach, ich mach das so. Klingt ja spannend, ich probiere das mal aus. Oder, hey, ich habe mal dies probiert, hat gar nicht funktioniert, jetzt mache ich es so. Versuch's doch auch mal so. Das geht beim Kaffee persönlich tatsächlich immer noch einfacher als virtuell. Und deshalb war es uns auch bei Working Out Loud wichtig, einmal im Jahr die Leute zusammenzubringen. Das haben wir das erste Mal November 2015 gemacht, mit knapp 400 Leuten schon, also zweimal 200 Leute. Wir haben damals noch Working Out Loud für alle getrennt von Working Out Loud für Führungskräfte. Da kam schon das Bewusstsein, dass diese spezielle Zielgruppe wahrscheinlich ein paar andere Bedürfnisse hat. Und haben da mit John Stepper das erste Mal auch in Feuerbach gearbeitet. Es kann bis heute, glaube ich, kaum jemand so inspirierend erzählen, wie Working Out Loud funktioniert, wie John selbst, weil er einfach eine der User Stories hat, die wir heute auch sehen. Nämlich, es wird umorganisiert, es findet eine Restrukturierung statt und man hat das Gefühl, nicht mitgestalten zu können und fragt sich, okay, was bin ich eigentlich für ein kleines Rädchen in dieser Organisation? Wie finde ich mich im neuen Bereich zurecht? Wie finde ich mich im neuen Team zurecht? Wie kann ich aktiv werden, mitgestalten, mitbestimmen? Ja? So, und das ist einfach eine tolle Geschichte und John kommt einmal im Jahr, um sie immer wieder auch neuen Newbies zu erzählen.
Klar. Die nochmal zurück zu der Volcon. Man sieht es ja bei vielen digitalen Communities, die, sagen wir mal, über das Jahr sehr vernetzt arbeiten, aber genau diese physische Anlaufstelle brauchen, sei das Web 2.0 Community, die irgendwann mal die Barcamps ins Leben gerufen haben,
genau.
Oder die Coder, die auch verteilt entwickeln, auf GitHub sich organisieren, aber dann mal einen Hackathon machen einmal im Jahr.
Genau.
Würdest du das unterschreiben, dass das quasi ein gleiches Prinzip ist, zu sagen, eigentlich habe ich da was Digitales, trotzdem brauche ich zum Community-Building diese Face-to-Face-Treffen, zum Vertrauensaufbau, die einzelnen Fragen mal zu stellen, aber wirklich auch einfach dieses, es ist dem Menschen inhärent, eben nicht nur im virtuellen Raum, sondern auch im physischen Raum zu interagieren.
Ich glaube, was für mich ganz, ganz wichtig ist, ist vielleicht ein anderes Phänomen, nämlich ich glaube, dass man Vertrauen im virtuellen Raum genauso gut aufbauen kann wie persönlich. Und ich glaube, zumindest also auf einer beruflichen, geschäftlichen Ebene, ne? Also auf der Ebene der Zusammenarbeit. Ja? Virtuell gemeinsam Wein trinken und essen gehen ist einfach schwierig. Das funktioniert nicht.
Noch nie.
Aber diese Erkenntnis, wenn ich ein Jahr mit jemandem virtuell gearbeitet habe und ich habe ein Jahr permanent sein Foto, sein Bild gesehen, habe ihn vielleicht im Videochat nebenbei gehabt, sehe immer sein Foto in Kombination mit seinem Namen. Ich sehe, was er schreibt, wo er das schreibt. Ich fühle eine tiefe Verbundenheit zu diesem Menschen, auch wenn ich ihn nie gesehen habe. Und jetzt treffe ich ihn auf einem Event. Und dieser Aha-Moment, und das ist ein ganz wundervoller Moment und ich werde nicht müde, das zu beobachten, wenn sich Menschen, die sich nur virtuell kennen, das erste Mal persönlich sehen. Und dann kommt diese Erkenntnis, wir kennen uns doch schon. Und du bist genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder ich habe mir bewusst gar nicht so viel vorgestellt, aber du bist genauso, wie das sein soll. Diese Vertrautheit, die im ersten Moment sofort da ist. Und das ist ein Moment, der ist wirklich magisch. Weil mir der jedes Mal wieder beweist, diese virtuellen Verbindungen sind genauso wertvoll wie die persönlichen Beziehungen, auch wenn viele dagegen wetten würden vermutlich. Aber im geschäftlichen Kontext ist es vollkommen ausreichend. So, und diese persönlichen Begegnungen sind einfach nochmal eine wunderschöne Bestätigung, dass dieser Vertrauensaufbau virtuell, dass diese virtuelle Zusammenarbeit ganz wunderbar funktionieren kann und keinen großen Unterschied macht.
Jetzt machen wir keinen Retro-Podcast, aber aus der Vergangenheit habe ich zwei Fälle, wo mir das auch so ging. Das eine war so die sagen wir mal, die C64-Zeit, wo man angefangen hat, sozusagen auch übers Netz Computer zu spielen und irgendwann das Bedürfnis hatte, sich in LAN-Partys zu treffen, wo man genau diesen Effekt auch hatte. Man hat virtuell kollaboriert, halt für das Ziel des Computerspiels, hat sich dann getroffen. Und das Zweite, wenn ich an die ganz frühen Republikas zurückdenke, die Blogger-Szene.
Oh ja.
Wo man gesagt hat, man liest gegenseitig Blogs, später kamen so die Podcaster dazu. Wo man gesagt hat, Moment mal, teilweise stand man dann auch auf der Veranstaltung und musste überlegen, ob man sich vorher schon mal gesehen hat oder nicht, weil man das gar nicht mehr das Gefühl dafür hatte.
Ich kann das nicht sagen. Also ich kann das tatsächlich nicht sagen. Wenn ich jemandem gegenüberstehe, bin ich mir oftmals ganz sicher, dass wir uns kennen. Ich weiß aber tatsächlich nicht, ob persönlich oder rein virtuell. Und ich muss wirklich sagen, für mich spielt das auch keine Rolle mehr. Das ist für mich mittlerweile ganz, ganz eng miteinander verwoben. Und ich genieße diese Events, weil es natürlich toll ist, dann anzustoßen, sich in den Arm zu nehmen, sich mal ganz tief in die Augen zu schauen. Das ist unbezahlbar wertvoll. Und ich glaube, die perfekte Ergänzung für ein Jahr rein virtuelle Arbeit, die dann oft da dem so dahinter steht. Es geht auch ohne. Ich glaube aber, es ist die perfekte Ergänzung und natürlich ein schönes Incentive. Also einfach eine schöne Anerkennung, die Leute zusammenzutrommeln, ihnen interessante Speaker anzubieten, tolle Barcamp-Sessions, wo sie einerseits ihr Wissen teilen können, aber gleichzeitig auch wieder von anderen lernen können. Das heißt, Working Out Loud nicht nur zu tun, sondern wirklich zu leben. Und das ist mir ein ganz, ganz großes Bedürfnis. Da habe ich auch wirklich hart für gekämpft, dass auch die diesjährige Working Out Loud-Konferenz für alle Teilnehmer absolut kostenlos ist. Das heißt, ja, sie spendieren einen Arbeitstag und ja, das müssen sie mit ihrer Führungskraft wahrscheinlich abstimmen oder sie nehmen einen Tag Urlaub oder Gleitzeit, wie auch immer. Aber diese Konferenz nach wie vor ist kostenlos, bin ich sehr stolz drauf, weil dieses, es lebt davon, dass dieser Spirit in der Welt verteilt wird. Und das ist ja die Unternehmensstrategie. Also wir wollen uns in eine IoT-Company verändern. Wir wollen, und das ist das, woran ich glaube, vernetzte Produkte entwickeln, benötigt vernetzte Mitarbeiter. So, und das bedeutet aber für uns in aller Konsequenz, dass wir eng zusammenrücken und dass wir uns gegenseitig vertrauen, dass wir ein positives Menschenbild voneinander haben, damit dieses Vertrauen überhaupt entstehen kann, damit wir wirklich bereit sind, uns gegenseitig zu helfen und Wissen zu teilen, miteinander zu arbeiten, die Ideen, die es schon gibt, weiterzuentwickeln, aufeinander aufzubauen. Und dieser Spirit, der kommt auch über so ein Event und trägt sich über das Event, über die Teilnehmer, die da waren, die das weitererzählen, die mit leuchtenden Augen da stehen und sagen, Mensch, und das habe ich gelernt und das setze ich jetzt um und hier werde ich mich noch verbessern und das möchte ich beitragen. Das trägt sich dadurch auch in die Welt. Und das kann ich über andere Mechanismen, glaube ich, so nicht hinbekommen. Deshalb die Kombination aus Community, virtueller Arbeit, aber einmal im Jahr ein Event, das halte ich für
vielleicht auch eine schöne Parallele richtig zur Barcamp-Bewegung und Barcamp-Kultur, weil man da ja auch sagt, anders als eine Business-Konferenz rufe ich da halt nicht 2.000 Euro für zwei Tage auf, sondern habe eher so eine Art Schutzgebühr.
Ja, genau.
Und die ist offen für alle Menschen, offen für alle Themen, ist inklusiv quasi.
Genau.
Zum Community-Building.
Richtig.
Ich habe mir einen Punkt noch notiert bei Working Out Loud. Man hört ja oft, auf der einen Seite, Working Out Loud startet als Graswurzelbewegung. Leute machen das aus sich heraus mit eigenen Zielen. Umgekehrt gibt es so diesen Spruch, eine Graswurzelbewegung braucht zum Wachsen Licht von oben. Und zu Ende 2017 gab es ja mal diese Veröffentlichung des Interviews mit eurem Supporter, mit dem Christoph Kübel.
Genau,
der Christoph. Der bei euch Geschäftsführer ist, Arbeitsdirektor ist, für ganz viele vielleicht auch trockenklingende Themen wie Compliance, Recht und Steuern und so weiter zuständig ist. Wie kam das denn dazu, dass ihr den als Promoter quasi gewonnen habt?
Gut, einmal in seiner Rolle und Funktion als Arbeitsdirektor war er natürlich prädestiniert, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und dann ist es so, und das ist vielleicht eine ganz persönliche Vorliebe, ich empfinde ihn als sehr menschlich, sehr nahbar, sehr freundlich, sehr interessiert an Menschen. Er bringt dieses positive Menschenbild mit. Und man muss ihn, glaube ich, mal erlebt haben. Also wer mit Christoph, wir dürfen ihn seit Mittwoch alle duzen tatsächlich. Wer mit Christoph mal im Gespräch war, das ist ein unendlich angenehmer Gesprächspartner, weil er sehr aktiv zuhört, weil er sehr achtsam und sehr bewusst, sehr präsent in dem Moment ist. Er dreht sich oftmals im Gespräch ein bisschen seitlich, um dir wirklich zuzuhören. Und er stellt großartige Fragen. So, und das ist einfach für mich das perfekte Rollenvorbild für eine Working Out Loud Graswurzelbewegung. Ich glaube, und wir haben ihn, die Vorbereitungen, ihn anzufragen, hatte ich schon, liefen bei mir schon 2016. Ich habe ja 3 Circle gebraucht, bis ich auch so viel Mut geschöpft hatte, um tatsächlich da vorstellig zu werden und aber auch so viel Ergebnisse und Erkenntnisse hatte, um ihn auch zu überzeugen. Weil er hat einen Controlling-Hintergrund, darf man nicht vergessen. Mhm. Das heißt, für ihn sind nach wie vor auch Zahlen, Daten, Fakten auch relevant und wichtig. Auch wir haben damals schon den Nachweis erbracht, das hilft uns mit der Unternehmensstrategie, das hilft uns mit den Zielen, die wir haben, das hilft uns, eine lernende Organisation zu werden, uns permanent weiterzuentwickeln. So, und Christoph ist einfach, selbst wenn er noch nicht an einem Circle teilgenommen hat, ist er für mich ein großes Vorbild für Working Out Loud, weil er diese menschliche Komponente einfach mitbringt, weil er sehr aktiv, ein aktiver Nutzer auf der Digital Collaboration Plattform. Erst bei Bosch Connect ist er wirklich da. Man muss immer ein bisschen aufpassen, man weiß nicht, wo er wann was kommentiert. Ja? Aber er ist da, er ist präsent, er teilt sehr offen, wo er ist, was er macht, was ihn bewegt. Er steht für das WeLead-Bosch-Prinzip Feedback geben. Und das lebt er auch sehr aktiv. Das heißt, auch ich bekomme von ihm regelmäßig Feedback. Ich darf ihm ganz offen, ganz direkt Feedback geben. Er ist da sehr dankbar für. Und das bedingt, glaube ich, einfach gibt er den perfekten Schirmherrn ab, um Working Out Loud zu supporten und aber auch zu protegieren. Weil ich glaube, Graswurzelbewegung ist ganz toll. Dieser Slogan von Mitarbeiter für Mitarbeiter ist ein ganz wichtiger, weil das natürlich ein ganz anderer Proof of Concept ist, als wenn sich das im Top-Management jemand ausgedacht hat und das dann ausgerollt wird, mein Lieblingswort, wie mit einem IT-Tool. Es braucht aber Schutz. Es braucht Schutz, es braucht Ressourcen, es braucht Budget. Das darf man nicht vergessen. Legitimierung,
also ein Signal natürlich. Der Organisation, wir wollen das.
Exakt. Und das, da sind tolle Wortspiele mit möglich, ne? Was man mit Woll alles wollen kann. Ich glaube aber, es braucht jemand, der ganz authentisch das Thema vertreten kann und der damit einfach nicht nur die Legitimierung quasi aufzeigt, sondern auch zeigt, wir stehen dafür und da wollen wir hin. Das ist, also da geht die Reise hin. Ja. Und da ist Christoph einfach, muss ich sagen, haben wir ein Glück.
Ja, echter Glücksgriff, ja.
Ja, der Running Gag war so ein bisschen, wir hatten ja letzte Woche diese Volcon und ich hatte 2 wirkliche Highlights mit Christoph. Highlight Nummer 1 war, wir hatten für die Panel-Diskussion, an der auch Daimler Michael Brecht, der Betriebsratsvorsitzende, teilgenommen hat, musste einen Tisch auf die Bühne. Und ein Mädchen, ein sehr, sehr schlankes Mädchen oder eine sehr junge Frau von der Agentur wollte diesen Tisch auf die Bühne tragen und Christoph hat ihr den erstmal abgenommen und quasi selber hochgetragen. Und dass der Arbeitsdirektor seinen eigenen Tisch auf die Bühne trägt, ganz selbstverständlich, ganz einfach nebenbei, ja, das muss ich sagen, hat bei mir einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen. Und Highlight Nummer 2 kann ich hier, glaube ich, schon ausplaudern. Ich habe ihn über die Eventfläche geführt, um ihm zu zeigen, wo was ist. Und er ist überall stehen geblieben, hat mit den Leuten geredet. Und er wurde angesprochen von einer sehr netten Dame von Daimler aus dem Einkauf, die gesagt hat, Mensch, wie heißt denn du? Und hat dann so an seinem Hoodie so ein bisschen zurechtgezuppelt, weil man sein Namensschild nicht klar lesen konnte. Und sah dann, da stand Christoph drauf. Und dann sagte sie, du ist doch okay oder du bist doch keiner aus der hohen Hierarchie. Und dann sagt Christoph ganz easy und entspannt sie, nein, ich bin nicht wichtig, gar kein Problem.
Cool.
So, und dann waren die im Gespräch gleich per Du. Ich habe ihr Gesicht, als er dann später auf der Bühne aufgetaucht ist und natürlich dann als Boardmember vorgestellt wurde, habe ich leider nicht sehen können. Das war bestimmt eine große Überraschung. Aber dieses, er ist einer von uns, er ist ein ganz normaler Mensch. Als ich 2005 bei Bosch eingetreten bin, war das undenkbar.
Schönes und Beispiel heute, für die Führungskraft der Zukunft, ja.
Definitiv. Ne? Und damit hast du dann auch einfach den perfekten Schirmherr.
Sollen wir zum Abschluss noch so ein bisschen den Blick in die Glaskugel werfen? Wobei, so wie ich dich kenne, ist es nicht Glaskugel, sondern ist wohl geplant. Was sind denn so die Zukunftsthemen? Ich habe so ein bisschen aufgegriffen. Auf der einen Seite fangt ihr an, mit Woll in verschiedene Richtungen zu experimentieren. Also ich habe sowas gelesen wie Woll als Treiber für kulturellen Wandel. Ich habe sowas gelesen wie Woll-Circle-Mentoren-Qualifizierung habt ihr jetzt gemacht, angedockt an die Wollcon. Aber vielleicht gibt es auch ein paar andere Themen, die ihr so auf dem Schirm habt. Also was sind so Sachen, wo du glaubst, damit wirst du dich beschäftigen in den nächsten 1-2 Jahren?
Also ich denke, Working Out Loud wird uns noch ein paar Tage begleiten, einfach weil wir uns zum Ziel gesetzt haben, Working Out Loud, also nicht unbedingt die Methode, aber das Mindset und die Fähigkeit. Also die Fähigkeit, so zu arbeiten und die Haltung, genau das auch zu tun, in die Bosch-DNA mit einfließen zu lassen. Es ergänzt ganz hervorragend unsere Führungs- und Zusammenarbeitsprinzipien. Und ich würde es großartig finden, wenn wir so in Zukunft einfach arbeiten und das ganz selbstverständlich im Alltag erlebt und gelebt wird. Und da bringe ich mich natürlich gerne ein. Wir sehen heute, dass sich der Fokus verändert hat, einfach weil damals war das eine Lücke im Enabling-Portfolio, die wir geschlossen haben. Heute sehen wir, dass die Auswirkungen, was Working Out Loud, also die Circle bei uns im Unternehmen leisten, sehr, sehr stark auf den Kulturwandel einzahlen. Wir haben eine große Studie mit der Universität Potsdam und Bielefeld gehabt, zusammen mit Metaplan, die 3 Monate bei uns im Haus waren, die sehr viele Interviews geführt haben mit Newbies, mit Experten, mit Sponsoren, mit Leuten, die teilgenommen haben, sogar mit Führungskräften, die nicht teilgenommen haben, wo aber Leute aus dem Team dabei waren. Also eine ganz, ganz große Vielfalt an Interviewpartnern. Und was ganz klar dabei rauskam, war, dass sich Working Out Loud sehr positiv auf Verhalten auswirkt. Nämlich auf die Art, wie man miteinander umgeht, auf Hilfsbereitschaft, auf die Art zu kommunizieren, die sehr wertschätzend, sehr auf Augenhöhe ist, sehr menschenorientiert. Ja. Das war interessant, ja, zu sehen. So dass ich glaube, dass uns das deshalb auch wirklich noch ein paar Tage begleiten wird. In welcher Form und Struktur, das weiß ich nicht. Das steht bei uns gerade tatsächlich, wird diskutiert. Wir verändern uns beruflich nochmal, oder ich verändere mich beruflich nochmal, einfach durch eine Reorganisation bei uns der Zentrale. Werden wir in einen anderen Bereich wechseln, mal schauen, wie das so wird. Ich ganz persönlich, was ich mir wünsche für unser Unternehmen und für das Thema, ich glaube, dass wir das Thema Digital Collaboration oder grundsätzlich das Thema Collaboration nochmal anders anfassen sollten. Wir sehen heute unendlich viele Methoden. Also du hast vorhin Scrum erwähnt als eine Methode, Agile Working, also ein bisschen mit agilen Artefakten, nicht nur in diesem doch sehr geplanten Scrum-Ablauf, aber ein bisschen variabler, ein bisschen flexibler. Also wir sehen agiles Arbeiten, Scrum, Design Thinking, Lean Startup, Lean, Business Modeling. Das sind alles Arbeitsmethoden, die uns heute begleiten. Auch das klassische Projektmanagement ist noch da und wird auch noch lange bleiben. Ich würde gerne diese Collaboration-Landkarte mal ein bisschen sortieren, ein bisschen userfreundlicher gestalten, sodass wir wirklich in der Lage sind, basierend auf Individuen, also für Individuen, für Teams, für Themen, auch solche Methoden völlig unpolitisch zu empfehlen und wirklich zu schauen, okay, was braucht denn das Team, was braucht das der Kunde, was braucht das Ergebnis für eine Methode, wie können wir da helfen? Ich würde also gerne das Thema Collaboration nochmal anfassen, ein bisschen harmonisieren, vielleicht, ich weiß nicht, ob orchestrieren das richtige Wort ist, aber zumindest diese Themen ein bisschen näher zusammenzubringen, mal zu schauen, wo sind die Schnittstellen und wie können wir das für die Mitarbeiter als Erleichterung im Arbeitsalltag einfach anbieten.
Also wie eine Werkzeugkiste oder Toolbox-Idee, dass sozusagen nicht für jedes Problem die Lösung der Hammer ist, sondern man die Vielfalt der Werkzeuge einfach kennt.
Genau, und ich habe dann auch gleich eine Werkzeugkistenübersicht. Genau. Ne? Genau, dass ich einfach gucken kann, okay, was brauche ich denn wofür und was passt auch wofür. Das wäre so mein persönlicher Traum. Ansonsten glaube ich einfach, dass uns das Thema mit Kulturwandel wirklich noch ein paar Jahre begleiten wird. Wir arbeiten immer noch in der Inbox, glaube ich, hauptsächlich auch ich leider immer noch. Wenn ich dann schaue, gerade jetzt bei mir im Twitter-Feed kommt wieder ganz, ganz viel dieses No-Email-Thema hoch. Ich würde mir das mehr als alle anderen wahrscheinlich auch wünschen, dass wir mal aus der Inbox auftauchen und wirklich zu echter Kollaboration kommen, wirklich im Team Zusammenarbeit, transparent, nochmal anders leben. Und ich glaube, wenn ich so auf unsere Organisationsgröße schaue, da sind wir noch ein paar Jahre mit dabei.
Ja, ich glaube vor allen Dingen auch, also ich sag mal, intern ist man mittlerweile so weit, dass das ganz gut funktioniert. Nur, wer hat nur interne Arbeit? Ne? Und diese ganze, sobald es mal über die Organisationsgrenze geht, ich Externe dabei habe, bin ich ja sofort in der Frage, ich komme nicht in dessen Enterprise Social Network, eher nicht in meins. Also da ist, glaube ich, dieser Schritt so föderierte Systeme, so wie E-Mail, jeder hat seinen eigenen E-Mail-Server, aber trotzdem verständigen sich die, dieser Schritt muss noch kommen, damit es auch funktioniert über die Grenze hinweg, wenn man jetzt nicht über WhatsApp oder LinkedIn oder so kommunizieren möchte.
Genau, richtig. Ne, wir haben ja mit der Daimler, mit den Daimlers und der gemeinsamen Volcon die Erfahrung gemacht, wenn wir alle das gleiche Mindset haben, ist Zusammenarbeit ohne Probleme möglich. Natürlich nicht bei allen Themen, aber bei vielen, bei sehr viel mehr Themen, als wir das glauben und für möglich halten. Und da würde ich tatsächlich einfach gerne einen Beitrag leisten, ne? Das enger zusammenzubringen, aber auch über die Unternehmensgrenzen hinaus. Weil es so wertvoll ist, sich mit anderen auszutauschen und wir so wenig wissen von dem, was andere wissen. Und ich glaube, wir sehen ja heute die Halbwertszeit von Wissen lässt rapide nach. Es wird immer wichtiger, wen kennen wir, wen wissen wir, wie schnell können wir diese Ad-Hoc-Netzwerke aufsetzen, um bestimmte Themen zu diskutieren, wie offen können wir sein, wie transparent können wir da sein. Das sind einfach Themen, die werden in Zukunft noch viel wichtiger. So. Und da freue ich mich einfach, dabei zu sein und mal gucken, was das nächste Hot Topic wird. Ich weiß es nicht. Bei mir erwächst das aus Bedürfnissen meiner Kollegen.
Ich mache mir bei dir gar keine Sorgen, dass da was Gutes kommt auf jeden Fall.
Es ist aber tatsächlich wirklich mehr als Woll. Und ich finde es interessant zu sehen, dass viele mich nur noch als Woll wahrnehmen. Ich mache das jetzt seit 10 Jahren. Ne? Seit 10 Jahren schaue ich auf das Thema vor allen Dingen virtuelle Zusammenarbeit. Und wenn ich heute die Methoden sehe, agiles Arbeiten, Scrum, es geht wieder ganz, ganz viel um die Teams im Büro. Wie können die besser zusammenarbeiten? Wie können die cross-funktional arbeiten? Das ist eigentlich schon wieder ein Stück davon weg, von dem, was ich mir wünsche, nämlich, dass wir global tatsächlich auf der Welt eher virtuell zusammenarbeiten. Und da ich versuche mich da so schwer es irgendwie zu machen in diesem Thema, damit sich das nicht rückläufig entwickelt.
Am Ende ist es, glaube ich, wie in der Mode. Man hat die Haute Couture und irgendwann dauert es dann eine Weile, dann hat man H&M und irgendwann kommt die Retro, kommt als Retro wieder zurück.
Hauptsache, wir sind alle bekleidet, ja.
Genau. Nee, also ich glaube, da haben wir jetzt eine ganz schöne Reise mal durch den ganzen Abriss gemacht. Ich möchte jetzt das Ende auch ganz gern verwenden, um dir einfach mal zu danken für all das, was ihr gemacht habt. Man sagt ja immer so, auch du schilderst das als wir beim Bosch haben das gemacht, aber ich glaube, ganz viel hast auch du da getrieben, du vorangetrieben. Gerade ist es so, wenn sozusagen eine zweite, dritte Welle von Leuten in irgendein Thema reinkommt, die kennen auch gar nicht mehr die Ursprünge und wissen gar nicht mehr, wer Vorarbeiten gemacht hat. Also ich denke, das ist ganz wichtig, das auch einfach mal zu wertschätzen, vielleicht auch hinzuweisen. Du hast sehr akkurat in deinem LinkedIn-Profil, die ganzen Veröffentlichungen, die wir heute auch gestreift haben, teilweise gelistet. Da vielleicht der Hinweis, das ist nicht ganz so usable, wie man darauf zugreift. Also es gibt die Publikationsliste, da kriegt man aber, glaube ich, nur 3 oder 5 gezeigt. Und man muss dann in so +5, +5, +5 nach unten. Und ich glaube, es sind ein ganzes Stück über 50, die du da gelistet hast. Also für alle, die da einsteigen und die auf eine ähnliche Reise gehen, einfach die Empfehlung, sich das anzuschauen.
Und müssen aber viel klicken, ja.
Gut, aber so ist das. Zugang zu Wissen ist nicht immer kostenlos, beziehungsweise nicht immer mühelos. Aber wie gesagt, das ist ein bisschen versteckt und das lohnt sich auf jeden Fall, da reinzustöbern. Wo wird man dich denn jetzt so in nächster Zeit sehen und hören können, wenn man mit dir interagieren will? Also sicher jetzt demnächst Ende November auf der Volcon in Berlin. Was sind so 2018, 2019 deine heißen Orte, wo du sagst, da gehst du hin, um zu lernen, um dich zu informieren, um neue Trends aufzuschnappen?
Gute Frage. Also ich werde mit Sicherheit auf den bisherigen Konferenzen weiter dabei bleiben, einfach weil Collaboration immer noch mein Fokus ist. Ich habe jetzt gerade für mich, wo ich am meisten bis in diesem Jahr auch mitgenommen habe, für mich war bei den Berlin Change Days, internationales Event, 140, 150 Leute, glaube ich, in Berlin 3 Tage zum Thema Change, Leading Change. Change Movement, das sind so ein bisschen gerade meine Themen, die mich wirklich interessieren. Wie können wir diesen Wandel noch besser begleiten als Facilitator? Wie können wir da noch uns ja einfach besser aufstellen? Das fasziniert mich, da werde ich mit Sicherheit nächstes Jahr wieder dabei sein. Ansonsten Republika bin ich mit Sicherheit dabei. IOM Summit, wenn ich das hinbekomme. Die eingängigen, da werde ich bestimmt als Teilnehmer dabei sein. Ansonsten bin ich jetzt auch immer mehr, freue ich mich drüber, werde ich eingeladen als Speaker, darf so ein bisschen was von unserer Reise erzählen, darf ein bisschen was von meinen Erfahrungen auch auf der Bühne erzählen, finde ich schön. Ich darf jetzt, das ist auch ganz neu, darf auch extern Bosch arbeiten. Ich bin jetzt lustigerweise, also fast 2-mal bei Bosch angestellt, einmal für aktuell noch Working Out Loud und ich bin jetzt im Bosch Engineering als Trainer, Moderator und Consultant angestellt und darf extern Bosch arbeiten. Das heißt, man kann mich tatsächlich einkaufen. Ich kann zum Thema Collaboration in all seinen Facetten heute, also alles, was ich einfach gemacht habe, was mich interessiert, kann ich auch bei anderen Unternehmen, die kein Wettbewerber von Bosch sind, kann ich mich da einbringen. Ja, genau, leider, also was heißt leider, aber kann ich auch verstehen. Das ist schon in Ordnung. Das heißt, auch da werde ich wahrscheinlich auf der einen oder anderen Konferenz einfach auftauchen und da was machen.
Und ich glaube, das ist auch ganz gut investiertes Geld, wenn man einfach 10 Jahre Erfahrung gebündelt sich da kompakt einkaufen kann. Ne?
Ja, ich war ja immer einer der Verfechter, die sagen, ihr braucht keine Berater, macht selber, probiert selber aus. Ich sehe heute, man kann natürlich mit den richtigen Beratern, die tatsächlich über so langjährige Erfahrung verfügen, viel schneller starten, kann aus den Fehlern, die andere gemacht haben, auch gut lernen. Man muss nicht alles selber mitnehmen. Und kann sich da einfach wertvolle Unterstützung zu holen. Das steht natürlich jedem frei, muss man auch nicht machen. Aber ich glaube, und das ist das, was ich immer wieder auch als Feedback bekomme, dadurch, dass ich eben aus der Nicht-Internet-Zeit komme, dadurch, dass ich nicht aus der Generation Facebook komme oder nicht aus der Generation Instagram, kann ich, glaube ich, ganz gut diese Brücke bauen, habe ganz gut das Verständnis, wie haben wir früher gearbeitet, wo wollen wir hin, weil auf der kognitiven Ebene liegt ja nicht das Problem. Da liegt der Hund ja nicht begraben, sondern wirklich in der Frage, wie kann ich das im Alltag für mich nutzen? Wie kann ich das so einrichten, dass es mich supportet? Wie kann ich das hochindividuell machen? So, und ich glaube, da kann ich nicht nur intern Bosch einen Beitrag leisten, sondern auch extern. Und da freue ich mich drauf. Das trägt auch immer so ein bisschen zu meinem Seelenheil bei, weil ich natürlich durch andere auch viel noch dazulernen kann, weil das immer interessant ist, im Dialog mit anderen noch zu hören, wie machen es andere. Und das ist eine echte Bereicherung für mich und ich hoffe natürlich dann auch für das Netzwerk.
Sehr schön. Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier im Podcast zu kommen. Wünsche dir und euch natürlich ganz viel Erfolg in Zukunft und bin ganz gespannt, was da passieren wird die nächsten Jahre.
Danke, dass ich das mal so in der Reihenfolge auch erzählen durfte. Super Chance.
Sehr schön.
Und ich freue mich. Genau. Meldet euch gerne bei mir über LinkedIn. Ist mein Lieblingsmedium aktuell. Für mich am strukturiertesten und am einfachsten. Ansonsten auch auf jedem anderen Kanal. Facebook ist eher privat tatsächlich, aber Twitter, Xing nicht so gerne. Ich denke, man findet mich ganz gut.
Wir werden das LinkedIn-Profil verlinken in den Shownotes. Danke dir, schönen Abend.
Danke, Simon. Mach's gut. Tschüss.
Ciao.